Eure Identität ist euer wertvollster Besitz. Schützt sie. Aus Walt Disneys Die Unglaublichen von 2004. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt auch heute überraschenderweise meine beste Freundin Felina Herrmann. Moin, Felina.
Moin. Heute möchte ich mal anfangen. Wir hatten in der letzten Folge schon mal das Thema eBay Kleinanzeigen und was für ein Pool an Freude das ist. Mhm. Und das ist mein Ponyhof der Woche. Ich habe nämlich eine kleine Geschichte mitgebracht, okay. Von eBay Kleinanzeigen. Ich habe nämlich einen Kleiderschrank verkauft und hatte mich auch schon mit einem geeinigt. Das war Wladimir. Mhm. Das war ein Russe. Der sprach auch kein Deutsch. Der hat auch so geschrieben, als würde er von Russisch in Google Translator die Antworten auf Deutsch reinkopieren. Mhm. Was in Ordnung ist. Es war nur an manchen Stellen amüsant.
Ungefähr so würde ich auch Russisch sprechen.
Ja, natürlich. Sagen. Genau so würde ich das tun. Und dann hatten wir uns geeinigt. Ich habe ihm die Adresse geschickt. Wir hatten die Uhrzeit fertig ausgemacht. Und er hatte mir auch noch ein Screenshot von Google Maps, um zu zeigen, okay, hier sind nur 18 Minuten entfernt. Also ja, alles schicko, prima. Und so, dann war es 18 Uhr und er schrieb so, ja, wir sind angekommen. Ich so, cool. Bin halt zur Tür gegangen, habe rausgeguckt. Nicole war auch dabei. Mhm. Und so, ging zurück, die sind nicht da. Weiß nicht. Da ist vorhin ein weißer Transporter vorbeigefahren, vielleicht war das, die suchen noch einen Parkplatz, wie auch immer. Und bin jetzt dann zurück, ja, habe ihn wieder geschrieben, ihr seid da. Und er mir nur da. Und ich weiß nicht, ob er ja auf Russisch gesagt hat oder wie da, ich bin hier. Und ich wieder raus, geguckt, ist niemand. Okay.
Man muss dazu sagen, das ging ungefähr 5-6 Mal so, dass Felina rausgegangen ist und so, oh, ich glaube, jetzt sind sie da. Er hat geschrieben, er ist da. Dann tingelte sie so raus und 2 Minuten später kam sie wieder rein. Da ist keiner. Da ist keiner. Ich weiß auch nicht. Oh, Vladi schreibt, da. Ich glaube, die sind da. Ich gehe mal wieder raus. Wirklich in so einem Slapstick. 5-6 Mal. Kein Vladi weit und breit.
Ja, und dann habe ich dann immer gesagt, ich sehe euch nicht. Ja, in der Ende da. Okay, dann habe ich mal mir diesen Screenshot angeguckt vom Standort und mir so die Umgebung angeguckt. Und dachte, das sieht ein bisschen komisch aus, weil da ist ja auch das Grün wie bei mir. Hm, okay. Und dann habe ich angefangen, weil die Worte waren auch zum Teil auf Russisch. Ne? Mhm. Dann habe ich mir mal ein bisschen die deutschen Worte angeguckt. Dann stand da Hellersdorf, Marzahn, weiter unten Köpenick. Und ich schreibe so, sag mal, Junge, seid ihr in Berlin? Da. Ja, ist super. Der Schrank ist in Hamburg. Ich habe nichts, nie wieder was von Vladi gehört. Aber
das Ding ist deswegen so lustig, weil du dich seit jetzt fast 2 Tagen darüber beömmelst, dass du einfach ein paar wildfremden Menschen, 2 angenervte Russen mindestens, 2 auf den Hals gehetzt hast, die irgendwo in Berlin dann standen und wild geklingelt haben.
Schrank abholen, kein Wort Deutsch gesprochen haben und die darauf bestanden haben, dass sie den Schrank bei dir abholen wollen.
Weil sie extra auch noch mit dem Transporter gekommen sind. Und hast du nicht gesehen. Und die dann da stehen und einfach so, jetzt hier, irgendein Schrank. Wahrscheinlich hat irgendeine Familie völlig schockiert irgendeinen Schrank jetzt rausgegeben. Ja. Ich kann mir das so vorstellen, das Gesicht, so die Tür geht auf und dann so, Schatz.
Ich stelle mir halt auch vor, dass da so 2 riesige, breite Russen stehen. So total so Klischee, ne? So Türsteher. Und so, wir sind hier, um den Schrank abzuholen. Auf Russisch. Und du denkst so, oh Gott.
Und die ganze Zeit gucken, als wenn du quasi demnächst sonst mit Betonschuhen ja. irgendwo versenkt wirst. Und dann so, den nächstbesten Schrank, den wir haben, räum ihn leer. Die kriegen den. Ja, sehr witzig.
Vielleicht auch nur, wenn man dabei war. Aber
ach, ich fand das schon sehr unterhaltsam, zumal du irgendwann reinkamst und hast mir diesen Standort gezeigt auf dem Handy und sagtest, guck mal ganz genau, wo die sind. Und ich gucke so auf die Adresse und sage, das ist doch die Adresse. Und dann halt die Umgebung so, Marzahn und so weiter. Mhm. Ich so, ach du Scheiße.
Haha, witzig.
Weil die natürlich auch klar geklingelt hat. Wir haben extra noch gefragt, ja. Wie sollen sie klingeln? Ja. Und ja, und da ist nur eine Klingel oder so, keine Ahnung. Ja, dann klingel mal. Und dann so, Oh, es tut uns leid.
Ja, also wenn hier Zuhörer zufällig da sind und 2 Russen an der Tür haben klingeln lassen am letzten Wochenende gehabt haben, dann, es tut mir leid, die kommen von mir. Schöne Grüße.
Wie du dich aber auch seitdem die ganze Zeit beömmelst. Es vergeht einfach keine Stunde, in dem sie nicht so hahaha, wie es Vladi wohl geht, ob die noch auf dem Weg sind. Vor allen Dingen hast du seit 2 Tagen Angst, dass die wirklich noch vor der Tür stehen.
Ja, weil die haben ja die Adresse. Und dass sie dann jedes Mal, wenn draußen eine Autotür laut klappt, denke ich, oh, Vladi ist hier.
Die sind einfach so abgefuckt, dass sie jetzt mal so, weißt du was, wir fahren jetzt nach Hamburg und dann so ziehen wir die auf links, echt. Mhm.
Ja, und dann nehmen wir den Schrank mit und ich denke so, ja, das wird schwierig, der wurde jetzt schon von jemand anderem abgeholt.
Ey, aber weißt du was, also es wird Zeit, dass der Lockdown-Scheiß mal endet, ne?
Ja.
Wenn das Highlight der Woche, das ist, dass irgendwelche unbekannten Russen bei wiederum unbekannten Menschen klingeln,
ja,
dann wir brauchen wieder ein Leben.
Ja, es dir. Ist... Es
wie geht's dir eigentlich sonst so?
Mir geht's gut, ich bin ein bisschen K.O. Ich bin ein bisschen K.O., weil wir so fleißig sind.
Ja.
Tatsächlich. Ja.
Wir rocken hier echt, wir haben gestrichen am Wochenende.
Mhm.
Und geräumelt und Sachen bei eBay Kleinanzeigen verkauft, du und ich. Und
dein Kleiderschrank ausgemistet.
Kleiderschrank ausgemistet. Das macht mich, das ist ja mein Mittelfinger der Woche. Um es gleich mal vorne ranzusetzen, ist ja diese Unordnung, die Umbauen und Umräumen schafft.
Mhm.
Das macht mich ja fertig. Ich hasse ja Unordnung. Also bei anderen ist mir das völlig egal. Da finde ich auch so ein kreatives Chaos auch immer super und total gemütlich und so. Und bei mir ist halt, ja, also es ist ja alles so eingerichtet, dass es ja sowieso schon so ein bisschen, ne, dieser Boho-Schick ist ja immer so ein bisschen plüschiger und so. Und da braucht es Ordnung, damit es nicht aussieht wie ein fürchterliches Chaos. Und im Moment liegen meine ganzen Klamotten liegen überall rum und irgendwie alles, was in den Schränken war, liegt überall rum. Das macht mich total fertig, weil ich das nur ganz, ganz schwer ertrage. Deswegen bin ich auch immer so, wenn ich irgendwie renoviere oder sonst irgendwas, bin ich auch immer total fertig, weil ich fange es an und muss es dann durchziehen.
Mhm.
Ich habe so einen Komplettierungswahn, was sowas angeht. Es muss dann fertig werden und völlig egal, wenn es 18 Stunden sind, dann egal, so durchziehen. Und im Moment ist das ganze Sofa ist voller Klamotten und es stehen Kisten rum und die sind nicht mal sortiert. Und ich habe wir machen das ja alles irgendwie so nebenbei, weil die kommende Woche, also wenn irgendwie die Flauschis das hier hören, dann ist schon Donnerstag. Aber im Moment ist tatsächlich Samstag, Sonntag, es ist Sonntag. Wir nehmen,
Stimmt.
Was ist für ein Tag? Wer bin ich eigentlich? und wir sind sehr früh, ausnahmsweise, mal mit dem Podcast dran, weil die ganze nächste Woche ist gerammelt dicht bei mir. Und nebenbei bauen wir noch um und streichen was und keine Ahnung, also es macht mich ein bisschen fertig. Und ich würde es gerne besser ertragen können. Das ist ja auch so ein Chaos, den man halt ansieht, okay, das ist jetzt nicht unaufgeräumt, sondern da stehen einfach Kisten rum, weil es muss halt irgendwo zwischengelagert werden und so. Es ist aber ganz fürchterlich. Auf diesem Tisch, auf dem wir gerade den Podcast aufnehmen, stehen auch Dinge, die da nicht hingehören. Okay, Alkoholflaschen.
Schnell austrinken.
Es steht ausschließlich Alkohol hier auf dem Tisch.
Ja.
Aber, ach nee, das...
Ja.
Schwierig. Mach das weg.
Es war auch ganz schlimm für dich, als wir vorgestern angefangen haben zu streichen und dann das erste Mal gestrichen haben und dann alles liegen lassen mussten. Alles liegen lassen mussten, weil wir es am nächsten Tag nochmal drüber streichen mussten. Und
unerträglich.
Das alles halt im Chaos liegt.
Ja, und vor allen Dingen auch, weil wir nicht fertig geworden sind mit Streichen.
Ja.
Es ist ja, wir haben rote Wände grün übergestrichen. Das klingt jetzt merkwürdig, sieht aber sehr geil aus. Und es ist so ein ganz dunkles, also ein tiefes...
So ein Waldgrün,
genau,
Flaschengrün.
Viridian, glaube ich, heißt es. Also wirklich ein schönes Grün. Und das war beim ersten Anstrich halt noch streifig. Das war auch noch normal, so eine matte Farbe. Da musste man halt ein bisschen mehr und so. Und ich halte es ja nicht aus, ne? Ich halte es nicht aus, dass es nicht fertig ist. Weil ich würde dann ja wach bleiben, 7 Stunden lang, gucken, bis es trocken ist und dann gleich weitermachen, damit es fertig ist. So. Aber ich finde dafür, für meine Verhältnisse,
hältst sehr gut durch.
Habe ich mich tapfer geschlagen.
Ja, du hältst sehr gut durch.
Danke.
Und den Rest kriegen wir heute auch noch hin. Es ist ja nur Klamotten zusammenlegen, in die richtigen Kästen sortieren. Ich habe dir auch schon die Kartons vorbereitet, wo es kommt, bis alles wieder dahin kommt, wo es...
Das ist nett.
Ne? Also... Das wird schon.
Ja, ja, das
wird. Und dann kommt das in das Zimmer, wo da ist eine Tür dran und die kannst du zumachen.
Ja.
Und dann siehst du es nicht mehr.
Aber ich weiß ja, dass hinter der Tür Chaos ist. Der einzige Raum, bei dem es mich nicht interessiert, dass dahinter Chaos ist, ist der Keller.
Ja. Da macht es mich wahnsinnig.
Warum eigentlich? Was stört dich so an Kellerchaos?
Nee, ja, es ist so ein im Keller ist es ja in den meisten Kellern, wenn sie nicht ausgebaut sind, also so bei mir oder auch bei dir, ne, ist es ja immer sowieso Spinnweben. Ist es dreckiger als im normalen Haus oder in der normalen Wohnung. Und dann habe ich immer das Bedürfnis, die Sachen, die in den Keller kommen, auch wenigstens so zu verpacken, dass da nicht Staub reinfällt oder Putz oder eben tote Spinnen wie vorhin oder sowas, sondern dass die, bei mir im Keller sind die Sachen auch in so IKEA-Boxen. Mit Deckel.
Natürlich sind sie das in deinem Keller, ja. Sind das
Keller. Also neben dem ganzen Schrott, den ich gerne auf den Sperrmüll stellen würde, wenn es Sperrmüll geben würde.
Wir hatten das Thema. Ja. Was heißt hier eigentlich dreckiger? Entschuldigung, so oft wie dieser Keller in den letzten anderthalb Jahren von uns gewischt werden musste, weil da ständig entweder Regenwasser reinläuft oder der Schlauch von der Waschmaschine plötzlich undicht ist und der Keller immer unter Wasser steht. Wobei, das war echt scheiße. Wir hatten vor, wann war das, anderthalb Jahren, hier so Starkregen?
Das ist schon zwar vor Corona.
Keine
auf jeden
Ahnung.
Fall.
Ja, das vor elf Jahren oder so.
Es gibt nur noch die Zeit vor Corona und nach Corona.
Na, nun, wann ist denn die Zeit nach Corona? Mhm. Kann jetzt losgehen. Und dann komme ich runter. Nee, du, das war so geil. Du bist runter in den Keller, um irgendwas aus dem Gefrierschrank zu holen. Da unten steht eine Gefriertruhe, so eine große, so ein Schrank. Und patsch da, ich glaube sogar ohne Brille, auf Socken. Und plötzlich war das so patsch, patsch. Und du so, ach, du Scheiße. Das war das, was ich aus dem Keller hörte. Ich so hingeflitzt, weil ich dachte, du bist die Treppe runtergefallen, die ist alles gut. Und du so, der Keller ist überflutet. Und ich so, nicht dein fucking Ernst. Weil mich überfordern solche Sachen ja instantly. Mhm. Also das ist so ganz schlimm. So Katastrophen im Haus, so keine Ahnung, Steinschlag durch die Fensterscheibe. Weil ich immer denke so, wen rufe ich jetzt an? Mhm. Was mache ich jetzt? Mhm. Und so ein Keller, da stehen ja auch Elektrogeräte und so. Und denke so, oh nein. Und dann war es echt viel Wasser. Und ich war überrascht, wie lange man Wasser schippt, wenn das so knöchelhoch ist in dem Keller. Mhm. Das hat Tage gedauert.
Ich kenne das von meiner Oma. Da ist ja auch bei denen im Haus, da war irgendwann auch vor ein paar Jahren so richtig Starkregen. Da ist das Wasser wirklich die Treppe runtergelaufen. Ne? Das Haus ist sowieso ein bisschen, der Eingang ist ein bisschen abschüssig. Und ringsum sind Wiesen, ne, Grünanlagen, aber die konnten es nicht mehr halten. Und das Wasser ist allen Ernstes über die Treppen in den Keller gelaufen, überall voll. Und zu dem Zeitpunkt hatte meine Oma auch noch viele Dinge auf dem Boden stehen, so Kartons und sowas. Die haben wir später alle auf Schränke geräumt, dass das nicht das nächste Mal passiert. Aber das ganze Haus war die halbe Nacht damit beschäftigt, mit Schippen und Eimern dieses Wasser wegzukriegen, so einigermaßen, und dann aufzusaugen. Du hast ja auch gar nicht in der Regel die Lappen und Handtücher und irgendwas, was so viel Wasser aufsaugen kann.
Es ist sowieso, Wasser ist auch so krass. Ich hab mal in einer Kleinstadt gewohnt vor einigen Jahren, weil ich einen Typen kennengelernt und fand das für eine vollkommen wahnsinnig gute Idee, in so eine Kleinstadt zu ziehen. Dinge, die ich nie wieder tue. Top 10, das gehört da rein. Und da haben wir auch in einem Haus gelebt. Und wir oben, darunter, seine Mutter. Mm. Ich konnte nicht ahnen, dass das scheiße werden wird. Nein.
Nee.
Das, und darunter ein ausgebauter Keller, so mehrere Räume, eine Heizkeller und keine Ahnung, eine Bar und was man halt so hat irgendwie. Und also die, ich bin ja in deren Haus gezogen. So.
War der Raum so komplett Holzvertäfelt?
Ja, sicher, Stylo, ja. Kegel, so eine Kegelbahn da, so alles so dunkles
so
Holz.
So Partykeller.
Ja, genau. Mhm. Teppich ausgelegt, der auf jeden Fall noch nie gewechselt wurde oder auch nicht gesaugt, glaube ich, in den letzten 500 Jahren. Und dann alles so dunkel vertäfelt. Man kann schon riechen, oder? Man kann riechen, wie es da unten
dann
ist,
noch
so muffig.
Dann noch so künstliche Hula-Ketten in bunt
und so Teller mit so Messingbeschlägen an. Und halt irgendwie Kegelmeister
2004.
Kastrop Rauxel Süd, ja 2004, du mich auch, eher so 1800 quasi, oder 1984. Ja, und dann so Aschenbecher, große Aschenbecher mit so lustigen Sprüchen drauf und so. So richtig toll. Und so eine Klingel an der Bar, weißt du, das volle Programm. Mhm. Und einfach Alkohol, der da auch schon steht seit 1982. So eine Bar war das, genau. So, und irgendwie hat es...
Das war noch kein Red Flag für dich? Noch kein Hinweis?
Also zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass es diese Bar gibt, habe ich erst gewusst, als ich dort eingezogen bin.
Okay.
Also von all den beschissenen Entscheidungen, die ich getroffen habe, muss ich sagen, das wusste ich vorher nicht. Aber als ich die gesehen habe, dachte ich auch so, was, Nicole, tust du hier? Pack sofort wieder ein und geh zurück nach Hamburg. Das kann nicht klappen. Ja, es hat ja auch nicht geklappt. So. Mm. Auf jeden Fall. Er war arbeiten, ich war da und es fing an zu regnen. Und zwar so richtig übel mit Hochwasser und allem drum und dran. Und langweile ich dich sehr,
nee,
weil du hast gerade ins Mikro gegähnt. Ich kann es am Ausschlag sehen, dass die Leute das auch hören.
Tut mir leid, ich hab's versucht zu unterdrücken.
Am Mikro?
Ich wollte eigentlich,
ja, lass die Jäger mal sammeln, ey. Interessiert mich eh nicht. So, also ich würde die Geschichte
ja, zu Ende, ja, bitte, ich bin
falls ihr es dann gleich schnarchen hören sollte. Das ist Felina, die im Kopf aufs Mikro klunkt und dann einfach langsam runterrutscht. Und es ist, also es gibt von dieser ganzen Aktion, ich fasse es mal kurz zusammen, ein Bild. Da sitze ich auf der Treppe, also man muss, es ist quasi der Keller, dann der erste Stock, da hat seine Mutter gewohnt, oder beziehungsweise das Erdgeschoss, so erhöhtes Erdgeschoss und darüber dann wir. Und diese Kellertreppe ist halt so ein eigenes, quasi, wie man so ein Stockwerk halt hochgeht. So, ist halt nicht so drei Treppen oder drei Stufen so. Und ich sitze auf den obersten zwei Stufen mit einer Flasche Wein in der Hand und lache mich tot. Weil es ist so. Irgendwann habe ich Bescheid bekommen, ja, der Keller läuft voll. Und ich, ne, als Stadtkind, denkst du, der Keller läuft voll. Ja, was soll das schon jetzt passieren? So. Und gehe runter und will die Wäsche abhängen, die im Keller hängt. Und während die Wäsche abhängt, also während ich die abhänge, läuft mir das Wasser jetzt ohne Scheiß Hüft hoch. Und erstmal ist das, muss ich sagen, es ist sehr, sehr beklemmend, in einem Raum zu stehen, der sich sehr schnell mit Wasser füllt. Und vor allen Dingen auch so hoch, wo ich denke so, ich kann hier gleich schwimmen. Also ich meine, Hüft hoch lang zum Schwimmen. Needless to say, ich habe die Wäsche natürlich nicht trocken aus diesem Keller rausbekommen, weil ich hätte die quasi mit den Enden über den Kopf rausschleppen müssen. Und habe gedacht, so, okay, wie kann man das Wasser denn stoppen? Voll kluger Gedanke. So, wenn so ein ganzer Keller schon hüfthoch im Wasser steht, denke ich so, soll ich irgendwo eine Tür zumachen?
Fenster auf.
Keine Chance. So. Und dann saß ich irgendwo, ich dachte so, schippe ich das jetzt mit dem Eimer raus? Was mache ich denn so? Du kannst nichts machen. Und ich war so irritiert und so überfordert. Und vor allen Dingen auch, du bist so hilflos, weil ich musste einfach erstmal abwarten, bis das Wasser aufhört, in dieses Haus reinzulaufen. Und saß dann irgendwann dann mit so einer Flasche Wein lachend auf der Treppe. Und davon gibt es ein Foto. Weil irgendwie, ich glaube, irgendein Verwandter reinkam und meinte so, Alter, schön, ich hab ein Boot, brauchst du das? Und dann dachte ich so, ey, das war echt scheiße. Also vor allen Dingen, das ging dann relativ schnell. Feuerwehr kam, hat's leer gepumpt. So.
Ach,
und dann war es fix wieder draußen. Aber bis das wieder trocken ist, das wird niemals trocken. Die Bar steht übrigens immer noch.
Mm.
Die kann nichts. Die ist
schön
da,
aufgequollen.
Die ist so alt. Ich glaube, das Haus wurde um die Bar drumherum gebaut. Ja, schön aufgequollen. Und vor allen Dingen, die Teppiche riechen auch so geil muffig, ne? Das ist ja so, die ist immer nass.
Nicht, nein, die wurden nicht, nicht rausgenommen?
Nein.
Sind ja noch gut.
Die sind ja noch. Es geht doch sowieso niemand in die Bar, dann können die da in den nächsten 400 Jahren in Ruhe trocknen. Wobei mein schönstes Wasser im Hauserlebnis war, das ist auch schon Jahre her, da habe ich in Hamburg in einem Hochhaus gewohnt. Also in so richtig Hochhaus ist das nicht, aber schon so mehr Parteien, ich glaube 11 Stockwerke, gilt das schon als Hochhaus? Bestimmt, oder?
In Hamburg schon, weil.
Ja, ne? So, und das war so eine schöne Situation, da. Bin ich irgendwie in der Wohnung, es war irgendwie, weiß nicht, 22 Uhr, ich im Schlafanzug und halt Kopfhörer auf, Hörbuch hörend in der Wohnung am Saugen. Klopft es plötzlich an der Tür. So, da habe ich gesaugt, keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich irgendwas gemacht, wo ich dachte, ja, okay, jetzt kommen die Nachbarn und beschweren sich. Und dann habe ich die Kopfhörer abgenommen und hatte den Staubsauger beiseite gestellt und habe die Tür aufgemacht. Und dann ergab sich folgendes Bild, dass mein Gehirn einfach völlig nicht in Einklang bringen wollte mit allem, was sonst passiert ist. Ich machte die Tür auf, stehen da zwei Leute vor meiner Nase, Nachbarn von einem unter mir. Sie im Nachthemd, er in Schlafanzug, beide in Gummistiefeln mit Regenschirm in der Hand. Wohlgemerkt, die stehen im Treppenhaus, 7. Stock, ja. Und steht im Treppenhaus und es regnet. Im Treppenhaus. Und ich gucke die beiden so an und weil ich sauge zu laut, oder? Und sie guckt mich an und meint so, ist dir noch nicht aufgefallen, dass Wasser in deine Wohnung läuft? Und ich stehe mit beiden Füßen im Wasser tatsächlich und ich so, ey, was zur Hölle ist hier los? Und tatsächlich lief durch das Treppenhaus von oben, also vom obersten Stockwerk, lief Wasser an der Wand runter und die kompletten Treppen runter und es regnete aus allen Ecken quasi in alle Wohnungen rein. Und das wusste ich auch nicht. Treppenhäuser haben so ein, also Treppenhäuser in Hochhäusern, wahrscheinlich nicht alle, aber das hatte so ein Flutsystem, also ein Flutungssystem, falls es brennt. Du konntest auf jedem Stockwerk konntest du so, da gibt es so rote Klappen von der Feuerwehr, die konntest du so aufmachen und da ist so ein C-Rohr-Wasseranschluss. Also C-Rohr sind so dicke Rohre. Und daneben war ein Rad. Das war zwar verplombt, aber das konntest du einfach drehen mit viel Kraft. Und dann, wenn du es aufdrehst, kommt da sehr viel Wasser raus. Weil da normalerweise werden da Feuerwehrschläuche angeschlossen. Mhm. Und dann läuft das so ganze Wasser runter, flutet die, wie heißt das, die Fahrstuhlschächte. Mhm. So. Und da waren irgendwelche Jugendlichen der Meinung, sie gehen mal nach ganz oben und drehen mal in den ersten, von den ersten drei Stockwerken, also von oben aus betrachtet, alle C-Rohre auf.
Oh, nicht dein Ernst. Ey.
Doch, und das Geile war, dass die Jugendlichen ein Haus weiter nur wohnten und dass die auch noch gesehen wurden. Ich möchte nicht wissen, Eltern haften für ihre Kinder und so, wie lange du dich dumm und dusselig daran zahlst, dass so ein Hochhaus wieder trockengelegt werden muss. Aber das Geile war wirklich dieses, du stehst da und dann deine Nachbarn in Schlafklamotten mit Regenschirm und Gummistiefeln. Ich denk so, das Bild werde ich nie vergessen. Das ist übrigens die Hochwasserfolge hier.
Ja, ja, ich hab aber noch eine Geschichte auch zu überflutender Wohnung. Es war nicht meine, sondern von einer damaligen Freundin. Die war irgendwie weg. Die hat zum Teil, glaube ich, sie hat in München mit studiert. Hat aber in Hamburg auch gewohnt, also es war so wie heißt das, Teilzeitstudium, ne? So zwei Wochen mal im Monat runter oder so. Und hatte mich gebeten, kannst du mal in der Wohnung nach dem Rechten gucken, so ne? Ab und zu Pflanzen gießen, so dieses typische Wohnungssitten. Und dann kam ich rein bei ihr und stehe im Wasser. Und guck so mich um und denk,
soll das so?
Das glaube ich nicht, dass das so soll. Habe erst mal geschaut, wo es war. Also es war der Flur. Und es kam aus dem Badezimmer. Okay. Oder hatte sie mich angerufen? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Entweder sie hat mich angerufen und gesagt, kannst du mal gucken, weil irgendwie.
Für die Geschichte überhaupt
ja,
nicht.
Ja, egal. Ist auch egal. auf jeden Fall ist beim Nachbarn über ihr die Badewanne, ich weiß nicht genau, entweder übergelaufen oder beim Ablaufen, dass der Ablauf nicht richtig dran war und dass das sozusagen in die eingekarrelte Wanne. Zwischen Wanne und Kacheln so da rein. Und der Boden in dieser Wohnung, also das waren eigentlich nur so ein bisschen wie hier, so Dielen oder Balken, darauf Dielen und gefüllt mit irgendwelchem Dämmmaterial. Also als sie es runtergeholt haben, sah es aus wie Stroh und Lehm. Also so wirklich, du hast auch jeden Schritt über der Wohnung gehört und sowas, ne? Also. Und jedenfalls ist das da runtergekommen, das ganze Bad war nass und ihr Flur. Und ich habe dann sie angerufen und meinte, ich lege hier jetzt mal ein bisschen Handtücher aus. Nicht wundern, wenn du nach Hause kommst. Und sie hat dann halt auch die Hausverwaltung angerufen und die wussten schon Bescheid. Auf jeden Fall, Bad musste komplett neu gemacht werden. Die Decke gestrichen werden sowieso. Flur auch. Da war ich dann auch zu Besuch, weil sie wieder weg war und die Handwerker da waren. Die haben wirklich den Flur komplett alles abgeklebt, die Türen und so, luftdicht im Prinzip. Und dann die komplette Decke runtergeholt. Also so wirklich.
Ein Traum.
Ja, die Balken, also die Balken waren natürlich noch da, aber dann, und dann meinten sie, ja, wir haben das jetzt alles runtergeholt und das muss jetzt irgendwie ein paar Tage, dann haben sie so einen Generator, der Wasser zieht. Wie heißen das?
Pumpe?
Ja, nee, also nicht aus der Luft. So die
Entfeuchter?
Entfeuchter, genau, ja, genau. Entfeuchter rein.
Heute wieder Worte raten mit Felina. Wir könnten super dieses, wie heißt das, Charade?
Charade.
Charade. Ja. Charade spielen.
Ja, oder Tabu oder sowas. Ja. Und jedenfalls musste das echt komplett dann neu gemacht werden, so einfach. Und
Wasserschäden sind auch die Pest. Ja. Also ich habe das, als ich noch zu Hause gewohnt habe bei meinen Eltern, sind ungelogen bestimmt 7 oder 8 Mal Wasserrohrbrüche. Immer von oben, also es war ein Erdgeschoss und immer die da drüber, weil die hatten, das gibt es in vielen Wohnungen heute noch, in Hamburg sowieso, aber ich glaube auch in vielen anderen Wohnungen, ist, dass der Waschmaschinenschlauch, der Wasserablauf, nicht irgendwo verankert, sondern muss in die Badewanne gehalten werden oder ins Klo oder so. Und die haben das halt auch irgendwie in die Badewanne gehalten, den Schlauch, und sind weggegangen. Und dieser Schlauch hat sich natürlich so beim Schleudern, keine Ahnung wie, was auch immer, gelöst und ist statt in die Badewanne abgeflossen, ins Badezimmer abgeflossen. Mhm. Und ich war mit meiner kleinen Schwester zu Hause und es regnete plötzlich in der Küche, im Wohnzimmer, im Bad und im Flur, und so regnet es plötzlich von der Decke. Und meine Eltern haben, ich glaube, 2 Mal komplett neue Elektrik bekommen, irgendwie mindestens einmal musste der komplette Estrich aufgerissen werden in der ganzen Wohnung, weil der einfach hinüber war. Ständig musste neu renoviert werden. Das ist so belastend. Also ich meine, das ist natürlich witzig, wenn man das so erzählt, aber das ist so belastend, wenn du dann, vor allem wir waren vier Leute, ne? Meine Mama, mein Papa, mein Gott, ich kann heute nicht sprechen. Ich sollte heute keinen Podcast machen. Ja. Meine Schwester und ich und mussten dann einfach wochenlang in der Küche schlafen, das eine Mal, weil das der einzige Ort war, der einigermaßen trocken war. Und in allen anderen standen dann diese Luftentfeuchter, die scheiß laut sind. Mm. Und es war alles, es war ganz schrecklich. Mm. Also Wasser, ungewolltes Wasser irgendwo im Haus zu haben, ist so, das ist so beklemmend und so blöd. Und Wasser ist, macht vor allen Dingen so viel kaputt. Also ich habe auch Angst vor einem Brand zum Beispiel. Aber Wasser ist auch so super zerstörerisch. Ja. Das hältst du nicht auf und es bahnt sich so seinen Weg und eigentlich kannst du auch nichts machen, weil wenn Wasser eindringt, was willst du machen? Du kannst ja nicht ankommen, so, ich halte da mal ein Handtuch vor oder steck mal einen Finger rein in das Loch, dann wird das schon gehen, weißt du? Das ist, ja.
Aber Wasser auch auf jeden Fall, aber Feuer ist auch echt unangenehm und gar nicht mal unbedingt Feuer.
Findest du?
Aber nee, also Brand sowieso, aber auch der Ruß, das muss ja gar nicht mehr bei dir sein. Die Geschichte dazu ist, bei mir hat es nebenan gebrannt vor einiger Zeit.
Ich erinnere mich, du hast mir im Sekundentakt Sprachnachrichten geschickt.
Ja, und es verhielt sich nämlich so, ich saß im Wohnzimmer, es war nachts um 4, also ich war noch wach und wollte ins Bett gehen. Draußen war es schon hell oder dämmerte und ich habe nur so rausgeguckt, dachte, was denn, komisch, es ist so Licht, also so blau-blaulicht. Ich dachte, okay, vielleicht steht da ein Krankenwagen und so. Guck raus, stehen da 4 oder 5 Feuerwehrzüge. Alles voller Feuerwehr. Es ist total still. Es ist kein Tatütata, nichts.
Nur fürs Protokoll, Feuerwehrzug, also 7 Feuerwehrzüge, aber ein Zug besteht aus mehreren Wagen.
Achso, nein, 4 Feuerwehrautos, Wagen lagen, große, orangene Feuerwehrautos.
Der Klugscheißer in meinem Kopf, so, okay, 7 Züge fände ich viel. Was hat denn da gebrannt? Hamburg?
Aber gut, nein, ja. Nein, okay, es tut mir leid.
Nein, das ist in Ordnung. Nein, ich wollte nur, mein Kopf hat sich gerade gefasst, was, wie passen denn da 7 Feuerwehrzüge in die kleine Straße bei dir aufeinander gestapelt?
Ja, bitte erzähl. Nein, es sind 4 oder 5 Feuerwehrautos, auch Leiterwagen. Und ich gucke so und dachte, okay, und wollte, weil natürlich, wenn so viele Autos da sind und es ist komplett still, also es ist du hörst vielleicht mal so ein kleines Piepen oder Rauschen vom Walkie-Talkie, also von den Funkgeräten, aber sonst nichts. Das heißt für mich immer schon, okay, hier ist Gefahr. Weil
keiner steht rum und labert.
Genau, ne? Und dann habe ich so geguckt und nichts gesehen. Und bin dann sozusagen, die Häuser stehen so in L-Form. Und ich konnte halt das lange L da nicht lang gucken von mir aus, weil ich so direkt an der Ecke meine Wohnung ist. Und bin dann in den Hausflur und hab in den Hinterhof geguckt. Wo dann einfach mal im Haus daneben die Flammen rauskamen. Auf meiner, ich glaube eins drunter, so. Und da auch die Feuerwehr schon stand und hochgekommen. Die standen, ganz viele standen auch nur, weil wahrscheinlich, es können auch nur begrenzt viele in so eine Wohnung rein.
Ja.
Und zumal zu dem Zeitpunkt, also das ganze Haus muss ja evakuiert werden. Ich weiß, hab dann später erfahren, die aus dem, das war glaube ich im 2. Stock, die im 3. und Dachgeschoss mussten mit einem Leiterwagen rausgeholt werden. Die waren auch völlig fertig. Die waren auch nur im Pyjama oder so. Und das war so beklemmend, weil du hast nichts gehört. Hätte ich nicht zu dieser Zeit schon geschlafen, hätte ich davon nichts mitbekommen.
Ja, wenn Gefahr gewesen wäre, hätte ich einen Feuerwehrmann rausgeholt. Ich war mal mit einem Feuerwehrmann zusammen, deswegen möchte ich mal kurz sagen, ja, da stehen häufig mal welche rum. Das liegt aber daran, dass die Einsatzleiter stehen und schätzen die Lage ein. Du hast immer nur so und so viele Menschen, die gleichzeitig in ein Haus rennen. Nee, du musst die alle koordinieren und dann tragen die ja auch alle Atemschutz. Mhm. Und dieses Atemschutztragen, habe ich gelernt, ist richtig anstrengend. Das kannst du auch nur eine bestimmte Zeit lang machen und die sind alle kontrolliert. Also halt, du kannst rein, Atemschutz, muss gucken, muss wieder raus und so. Und außerdem ist ja auch ein bisschen heiß da in der Nähe von Feuer. Also nicht, dass das jetzt so klingt hier, wir erzählen, nee, die Feuerwehrmänner stehen einfach nur rum.
Nein, also die standen auch nicht rum und haben nichts getan und nur zugeguckt, sondern die haben schon in Gruppen zusammengestanden. Mhm. Du hast gesehen, die waren beschäftigt, aber halt nicht, standen jetzt nicht irgendwie 10 Feuerwehrmänner mit Schläuchen da und haben da das Haus abgespritzt, ne? Sondern es war, du hast gemerkt, dass die Lage ist angespannt. Ne?
Ich finde das auch faszinierend, also Feuer ist ja sowieso, ich finde, ich habe von einem Brand, ist wirklich was mir echt so Angst macht auch. Mhm. Und ich denke so, oh nein, ich bin da auch immer hier. Wir haben ja gerade hier bei mir, weil der Herd nicht funktioniert, wie wir in der einen oder anderen Folge schon mal erzählt haben, haben wir gerade so ein zwei Flammen, also nicht mal Flammen, sondern zwei Herdplatten Elektro-Dingsbums, ja, damit man wenigstens ein bisschen Wasser warm machen kann oder das Nötigste halt kochen kann. Ich traue dem Ding ja nicht weiter, als ich das Teil sehen kann, ne? Das ist ja irgendwie, ich habe ja immer Angst, dass ich denke, nee, was ist, wenn das mal nachts losbrennt? Und ich ziehe das ja auch immer dann konsequent aus der Steckdose raus. Die Kaffeemühle, die elektrische, die bleibt drin. Die Mikrowelle ziehe ich raus, aber der Wasserkocher bleibt drin. Und Alexa ist auch ständig eingestöpselt, wie so ziemlich 5000 andere Dinge auch. Aber ich bin da sowohl selektiv als auch doppelmoralisch. Wenn das Ding irgendwie merkwürdig, dann ziehe ich es raus. Ich vertraue Elektrik nur bedingt. Manche Sachen sind für mich so, ja, nee, kein Problem hier, das offene Feuer quasi mitten im Wohnzimmer, kein Thema. Aber uiuiui, dieses Zwei-Flammen-Teil da.
Ich weiß auch nicht. Manche Elektrogeräte sind halt vertrauenswürdiger als
es. Kannst du aufhören? Ja. Nee, klapper ruhig ein bisschen.
Es tut mir leid, meine Kehle war so trocken, ich muss ein Stück trinken. Manche Elektrogeräte sind halt auch vertrauenswürdiger als andere. Aber ich fand das so krass. Und dann habe ich später erfahren, dass eine Kollegin von mir damals, die da gerettet wurde aus dem Dachgeschoss, war eine Freundin von einer Kollegin von mir. Und dadurch habe ich so noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Und die meinte auch, es hat nur in der einen Wohnung gebrannt, aber das gesamte Treppenhaus war voller Ruß. Die Wohnungen natürlich drüber völlig verraucht, drunter Wasserschaden, weil Löschwasser. Wasserschaden, das gesamte Haus musste renoviert werden. Und saniert werden, genau, saniert werden. Und das, was bei dir nicht kaputt gegangen ist, hat halt nach Rauch gerochen. Geschmeckt, ja, das wahrscheinlich auch, wenn du ein bisschen an deinen Möbeln leckst. Aber du musst ja wirklich so gut wie alles ersetzen.
Das ist ja das Fiese, ist nicht nur, wie du schon sagst, nicht nur die Flammen an sich sind, sondern vor allen Dingen Ruß und Löschwasser ist auch die Pest.
Ja.
Und dieser Geruch, den du nicht rausbekommst, mal abgesehen davon, dass sich alles ein bisschen komisch anfühlt, weil das sieht auch immer so gemein aus, ne? Wenn man so Wohnungen sieht irgendwie und dann ist eine davon, in der hat es gebrannt und du siehst so außen diesen Ruß an, das ist immer total beklemmt. Und
der Ruß ist auch immer noch dran von außen. Also von außen haben die Fassade zum Beispiel nicht gemacht.
Die kriegst du, glaube ich, auch nicht richtig ab, oder? Ja. Musst du dann irgendwie auch die Fassade da neu machen. Ja. Also ey, bitte nichts, kein Wasser, kein Brand, gar nichts in die Richtung. Dann nehme ich lieber einen kaputten Herd und kein Licht im Kühlschrank. Damit kann ich leben, aber nicht sowas. Ich habe das einmal gehabt, da war ich auch noch wach, auch spät nachts. Und ich glaube, eines Tages werden Noise-Canceling-Kopfhörer mein Verhängnis sein. Weil ich laufe, ich höre gerne Musik und ich höre auch gerne laut Musik. Aber wenn ich niemanden belästigen will, weil es ist nachts, dann setze ich so Kopfhörer auf. Mhm. Oder generell, wenn ich keinen Bock habe auf Welt, dann setze ich so Noise-Canceling-Kopfhörer auf, dann höre ich nichts mehr und höre da Musik oder Hörbuch. Und ich war am Hörbuch hören und pitcherte irgendwie in der Wohnung rum und höre irgendwann durch ein sehr dumpfes, ich würde nicht sagen Klopfen, eher so ein boom, Bollern. Boom, ja, boom, ja, genau. Boom. Und denke so, was ist denn das? So. Und nehme so die Kopfhörer ab und höre, dass vor der Haustür jemand sehr laut brüllt. Und zwar, wenn sie nicht aufmachen, kommen wir rein, sowas in der Art. Und ich so, ich die Tür aufgemacht? Ich so, was zur Hölle? Weil das war wirklich in der Nacht, ich habe natürlich auch keinen erwartet. Und ich so, oh Gott. Und habe die Tür aufgemacht, weil irgendwie Spion durchgucken war nichts. Also ich habe durchgeguckt, war aber dunkel. Ich wusste dann kurz danach auch, warum. Da stand direkt vor der Tür ein Feuerwehrmann in voller Montur. Also mit Atemschutz, Helm auf, alles, was du willst. Handschuhe und von oben bis unten. Die sind ja gefühlt dann 2,20 Meter groß und auch genauso breit. Und dann klingen die ja durch den Atemschutz auch so ein bisschen wie Darth Vader. Mhm. Und ich war schwerst beeindruckt, aber wirklich schwerst. Und er hat auch so diese Feuerwehrechse, die sind nicht diese amerikanischen, sondern so eine etwas kleinere, aber trotzdem steht da mit so einer, da steht einfach nachts um zwei ein großer Mann mit Atemschutzmaske und einer Axt in der Hand vor der Haustür und sagt.
Und du kannst nur hoffen, dass es ein Feuerwehrmann ist.
Und ich mach die Tür auf und er so, alles okay? Und ich so, schon? Was soll denn nicht okay sein? Und dann hat er gesagt, ja hier, es brennt im Haus und alles noch gut, aber die gucken jetzt in jedem Stockwerk nach, wer zu Hause ist. Er meint so, wie viele? Ich so, wie viele was? Er so, Leute hier leben. Als wenn ich das so, ich dachte hinterher auch so, ich so, Digi, es ist nachts um zwei, verstehst du? Ich habe nicht mal wirklich, fahre das an und noch so Kopfhörer auf und lauf hier rum. Und ich so, ich und eine Katze. Und er so, was sagt er? Ein Mann, eine Katze, check. Und er so, bleiben Sie da und nehmen Sie die scheiß Kopfhörer nicht wieder auf. Und ich so, okay, tut mir leid. Ich war so eingeschüchtert. Und ich so, oh Gott. Und dann bin ich natürlich auch nicht mehr schlafen gegangen. Mhm. Und es hat irgendwie, ich glaube, im Haus, also das war immer so Eingang A und B und C und D und so. Und das hat irgendwie quasi, ich habe A gewohnt und das war Eingang B. Und da hat es in der Wohnung gebrannt und irgendwie haben die Leute nachher langsam rausgeholt. Und dann wurde man auch nach unten erstmal nur evakuiert, also raus aus dem Haus, damit nichts passiert. Und alles cool so. Ich verstehe das natürlich auch. Der hatte jetzt natürlich nicht richtig viel Zeit. Und ich hatte ja Licht an in der Wohnung, das konnte man auch sehen. Also es war klar, dass da irgendjemand ist. Und ich mache die scheiß Wohnungstür nicht auf. Und der denkt sich auch so, Alter, ich habe hier echt Zeit, ne? So. Habe ich da so, okay, setz dir die scheiß Kopfhörer nicht wieder auf. Ich so, okay, mache ich nie wieder. Ich werde, jawohl, Herr Feuerwehrmann, ich werde nie wieder Kopfhörer tragen, versprochen.
Ja, das ist so. Das
übrigens
ist so
mein, krass. Ich bin so froh, dass es hier ein Erdgeschoss gibt in diesem Haus und dass es ansonsten nur einen ersten Stock hat. Ich habe ja so, ich denke mal so, oh Gott, stell dir mal vor, du bist so im 13., 14. Stock. Ich habe auch Höhenangst ohne Ende. Und du musst an diesen, für mich immer, winzig wackelig wirkenden Leitern runter. Ich steig hier im Haus nicht mal auf den Stuhl und da sollst du dann an diesen schwenkbaren, klapprigen Leitern, da, ich meine, die halten mit Sicherheit was aus, aber ich denke mal so, was ist, wenn nicht?
Und vor allem, ich denke dann auch immer, die sind ja auch nur begrenzt lang. Ne? Also du, irgendwann ist Schluss.
Wobei die richtig lang sind, ne? Also,
ja, aber trotzdem, wenn du, also in Hamburg gibt es ja zwar Hochhäuser, aber nicht so hoch. Also ich glaube, ihr höchstens so 23. Stock, weil es darf ja nichts höher sein als der Michel. Aber wenn jetzt in zum Beispiel Frankfurt, da gibt es ja richtige große Hochhäuser. Mhm. Ganz oben bist du da am Arsch, wenn da jetzt irgendwas passiert.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das, also ich weiß, dass es diesen schönen Begriff des Anleiterns gibt, also an ein Fenster anleitern. Man sieht auch immer bei Fenstern, die haben so Anleiterpunkte, wenn man da mal drauf achtet. Fragt man Feuerwehrmann, der weiß das. Mhm. Und dass du irgendwie diese Leitern, da gibt es so diese normalen Leiterwagen und dann gibt es noch größere, dann gibt es ja diese Teleskopleiter mit diesem Korb oben noch dran und dann, ich habe keine Ahnung, was die dann machen später. Versuchen reinzugehen.
Im schlimmsten Fall verbrennen.
Ja, schön. Nein, ich meine eigentlich eher die Feuerwehrmänner.
Also. Ja, okay.
Da muss es ja eine Strategie geben. Die werden sich ja nicht gedacht haben, so, okay, wir kommen bis Stock Nummer 9, danach die Leute, ja, Pech, ne?
So. Die müssen dann runter. Oder runtergebracht werden in den 9. Stock.
Vor allem müssen die Feuerwehrmänner erstmal rauf. Ja. Das ist auch so. Ich habe mich, weil halt damals privat ja irgendwie da viel mit zu tun gehabt, wegen hier Ex-Freund und so, und mich mit vielen Kollegen von ihm unterhalten. Und die meinten immer so, ja, eines der Hauptaufgaben ist halt erstmal Treppen laufen in voller Montur, weil klar benutzen Feuerwehrmänner dann, wie da auch steht, bitte keine Aufzüge. Ja. Und ich denke so, Alter, du hast da dieses, also die haben Atemschutzmasken auf, die sind ja so diese Ganzgesichtsteile. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Maske aufhattest, aber durch so Gasmasken und alles in die Richtung atmet es sich bedingt gut. Gut, die haben eine Sauerstoffzufuhr, aber trotzdem ist das ja nicht, also die haben noch so Sauerstofftank auf dem Rücken, im Regelfall zwei Stück. Und dann die ganzen Scheiß, den die damit hochschleppen. Jetzt nicht Schläuche oder so, sondern alles mögliche andere zum Türen aufbrechen und hast du nicht gesehen, wo du denkst so, ey, und dann laufen die da 11, 12, 29.000 Stockwerke rauf. Mhm. Ja, und müssen dann Menschen wie mich anbrüllen, weißt du? das ist doch auch hart. Nee, aber das ist das, was übrig bleibt. Du versuchst halt hochzulaufen.
Ja, und dann musst du sie evakuieren irgendwie. Also ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass du die dann in das Stockwerk, wo du mit der Leiter noch rankommst, von oben runterholen musst. Das also evakuieren, dass du die sozusagen nach unten treibst. Und dann nach und nach runter. Es passen ja auch nur begrenzt viele in diese Körper rein.
Hören uns Feuerwehrmänner zu? Das würde mich mal interessieren. Hören. Hallo.
Hallo.
Geht's?
Ja.
Oha. Haben wir. Wo? Okay. Sollen wir das einfach. Wir ignorieren das?
Wir ignorieren das.
Ist ein bisschen unangenehm, oder?
Ja,
schon. Ich würde das jetzt gerne noch ein bisschen austreten. Wir hören uns Feuerwehrmänner zu, weil wenn, dann verratet. Oder Feuerwehrmänner, Frauen. Na klar. Oder Feuerwehrfrauen.
Ja.
Wie ist das, wenn das über. eine bestimmte Stockwerkhöhe hinausgeht, was macht man dann? Weil mir kann ja keiner erzählen, also erst, du musst da ja auch irgendwie hoch, wenn es brennt. Mhm. Jetzt gibt es natürlich das, was ich gesagt habe da in diesem Hochhaus, dass du Wasser auf den Stockwerken hast, aber wenn, keine Ahnung, angenommen, du kommst bis Stockwerk 10, ab Stockwerk 10 brennt es bis Stockwerk, sagen wir, 18. Mhm. Und darüber sind auch noch Stockwerke, die nicht, du musst da ja irgendwie rankommen. Mhm. Wie kommt man da ran?
Ja, oder solche, beziehungsweise das glaube ich schon, dass das prinzipiell so ist, wenn du solche Gebäude baust, musst du auch sowas in Betracht ziehen. Dann ist da eine Sprinklerung drin, vielleicht. Eine
Sprinkleranlage, aber die reicht ja nicht aus, wenn es richtig brennt, oder?
Ja, weiß ich halt nicht. Also nicht, wenn es in der Wohnung ist, aber wenn der gesamte Flur unter Wasser steht mit Sprinkleranlage, dass es sich vielleicht nicht ausbreiten kann? Ich weiß es nicht. Also,
aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dann musst du dich ja auf viele Unbekannte verlassen. Du musst ja davon ausgehen, dass die Sprinkleranlage auch funktioniert und so weiter. Was ist also, aber die Frage ist ja, was ist, wenn es denn brennt? Mhm. Also es gibt es ja häufig genug, dass irgendwo mehrere Stockwerke brennen. Und ich weiß das von damals noch, dass teilweise auch, wenn das dann wirklich richtig gebrannt hat, wie lange das dauert, bis so ein Brand gelöscht ist. Wir hatten hier in Hamburg vor irgendwie 2-3 Monaten auch so einen Großbrand, wo auch, ich glaube, 3 Tage am Stück gelöscht wurde. Da waren hunderte Feuerwehrmänner im Einsatz und es wurde die ganze Zeit Wasser drauf gepumpt und der Scheiß geht und geht natürlich nicht aus, beziehungsweise dann ist das Feuer weg, aber dann ist natürlich, dann glimmt es noch und so weiter. Das dauert ja, bis das Feuer unter Kontrolle ist und dann dauert es, bis es wirklich gelöscht ist. Deswegen stelle ich immer so eine Sprinkleranlage, die kann bestimmt was, aber der traue ich nicht zu. Also wenn da hunderte Feuerwehrmänner stehen mit irgendwie, keine Ahnung, wie viel Atü auf dem Schlauch und dann ordentlich Wasser raufpumpen, traue ich doch so einer Sprinkleranlage nicht zu, wo du das Gefühl hast, ach Mensch, netter Nieselregen, ja, die wird hier mal 12 Stockwerke lang löschen.
Ja, es kommt ja drauf an. Also ich kenne das ja von uns bei der Arbeit, da sind ja die Sachen auch, da muss man auch Sprinklerung bedenken.
Sprinklerung, heißt das so? Du sagst die ganze Zeit Sprinklerung, heißt das Sprinklerung?
Sprinkler,
Die Sprinklerung?
Sprinkler.
Das klingt irgendwie komisch. Ja, Sprinkler weiß ich, aber Sprinklerung?
Ja, egal. Und du hast ja, also ein Sprinklerkopf bedeckt ja eine gewisse Quadratmeterzahl ab. So, ne? Und dann hast du halt so die Abstände. Und da ist ja nicht immer nur Wasser drin. Das ist ja auch Löschflüssigkeit. Also das dann, oder Löschschaum oder je nachdem. Von daher, es gibt ja auch bei Feuerlöschern jetzt so diesen Handfeuerlöscher unterschiedliche, die nur mit Schaum oder die mit Pulver und so.
Und Gel gibt es auch.
Und Gel, ne, also da ist ja vielleicht nicht nur Wasser, nicht das, was man kennt aus Filmen, wo dann jemand ein Feuerzeug drunter hält und dann geht die ganze Sprinklerung an, sondern
die reagieren die auf Wärme? Ja, bestimmt auch, aber wahrscheinlich nicht nur. Hier, Frage, hast du einen Feuerlöscher im Haus?
Nee.
Nee,
nee.
Du Sicherheitsmaus hast keinen. Ich habe einen Feuerlöscher im
Haus. Ja, ich habe auch. Ich wo denn?
Im Keller.
Ah, das ist gut.
So, da steht da total bescheuert.
Ja,
aber ich habe immerhin einen im Haus.
Ja,
ich habe auch eine Feuerlöschdecke neben dem Herd.
Das ist schlau. Weil ich habe neulich, gar nicht mal so lange her, so gedacht, so, wenn hier jetzt ein kleines Feuerchen, wenn mir so ein Fettbrand, ne, so in der Pfanne oder so, ich habe zwar kein offenes Feuer wie du, aber kann ja trotzdem.
Geht ja trotzdem.
Und was mache ich dann? Weil du kannst ja nicht einfach, nicht, auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen Wasser drauf.
Nee,
Deckel drauf, wenn es geht. Aber wenn dann schon irgendwie, also ich werde dann in dem Moment total panisch. So, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist wie spontan Entscheidungen treffen. Du kennst das bei mir. Da mein Körper friert dann ein und mein Gehirn muss dann erstmal die Entscheidung treffen, bevor ich mich wieder bewegen kann. Und das unter Druck ist vielleicht nicht so einfach. Ja. Und ich habe dann nicht wirklich was im Haus. Dabei habe ich über die Firma mal so eine Schulung gemacht zur Brandbekämpfung. Was ist, wenn plötzlich? Und dann haben wir da auch einen kleinen Brand jeder mit einem Feuerlöscher gelöscht und so. Und die haben dann auch gesagt, ja, also wenn sie einen Pulverfeuerlöscher haben, müssen sie nach wahrscheinlich die ganze Elektronik austauschen, weil das sich schön in die Steckdosen setzt und so. Aber auch mit Feuerdecke Menschen löschen und sowas. Ne? Und ich dachte, war total davon überzeugt, ich kaufe mir jetzt einen Feuerlöscher. Einfach nur einen kleinen zur Sicherheit so und hab's dann doch nie getan. Die müssen ja auch alle 2 Jahre, glaube ich, gewartet werden.
Genau, gewartet werden oder ausgetauscht.
Ja, und da wurden, das ist falsch, das weiß ich auch, aber da dachte ich mir, ja, aber alle 2 Jahre warten, das kostet ja auch was oder dann kannst du gleich einen neuen kaufen. Dann habe ich plötzlich so eine ganze Sammlung von Feuerlöschern bei mir rumstehen und
Ja, es ist Ich weiß nicht, ob das dieses, ich war mal mit einem Feuerwehrmann zusammen Ding ist oder so, aber Feuer ist generell so, weiß ich nicht, finde ich unangenehm. Und ich habe, ich bin so ein Sicherheits, also was doch, so, ich glaube, welches Fanatiker, weiß ich nicht, aber schon, ich habe schon sehr übersteigertes
hohes Sicherheitsbedürfnis.
Sehr hohes Sicherheitsbedürfnis und ein sehr hohes Schutzbedürfnis auch. Und wo ich es kann, versuche ich selber zu machen. Ich habe zum Beispiel im Auto immer im Handschuhfach liegt so ein Gurtschneider und so ein Fensteröffner und hast du all den ganzen Kram und habe auch normalerweise auch am Schlüsselbund so ein Teil, wo du Fensterscheiben mit aufschlagen kannst. Das ist normalerweise so ein Stab mit so einer Spitze. Da kriegst du es gut mit auf, ist auch super zur Selbstverteidigung. Und halt Feuerlöschdecken, weil es ist ja auch ein Gasherd. So. Und da hast du eher mal, dass die Pfanne, ich habe das mal gehabt, da war meine Schwester und mein Schwager hier. Und ich meinte, kannst du kurz auf das Essen achten? Ich muss mal kurz Pipi. Ich war wirklich nur kurz Pipi machen. Komme aus dem Badezimmer wieder raus, ist die, also wenn man hier aus dem Gästebad rauskommt, stehst du auf dem Flur und rechts ist die Küche. Und es ist komplett blau und mein Schwager steht da und sagt, ich weiß nicht, hier ist irgendwas schiefgegangen, brennt die Pfanne. Und also die beiden nebeneinander, weil das Feuer übergeschlagen ist. Und ich gucke ihn an, ich so, Digi, könntest du bitte aufhören, mein Haus abzufackeln, nur weil ich mal kurz aufs Klo muss? So, und dann halt Deckel drauf, dann war das Thema durch. Aber da dachte ich auch so, Mensch, so eine Löschdecke ist schon ganz klug. Vor allen Dingen die du an die, also die für die Küche auch sind, für so ein Herd sind, die kann man mit so einem Haken neben dem Herd irgendwo anbringen und dann hat die unten, das ist ganz praktisch, so eine Lasche, da ziehst du nur dran, dann geht das Teil auf und dann breitet sich die Decke automatisch auf, du hast sie in der Hand, wirfst sie drauf, fertig, brauchst nichts mehr zu machen. Das fand ich ganz gut und Feuerlöscher gibt es ja mittlerweile auch so, wenn du jetzt sagst, ich möchte nicht so ein 10-Liter-Ding haben, ja, ja. Gibt's so für die Hand, wie so eine Sprüh, ein bisschen etwas größere, wie so eine Sprühflasche, eine etwas größere. Und ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass das im schlimmsten Fall zumindest ein bisschen was bringt. So, ich habe mal in meiner alten Studentenbude, das war richtig klug, da habe ich eine Party gefeiert, wie so häufig. Und habe wie immer, auch in diesem Haus, stehen auch überall Kerzen. Hier steht ja alles voller Kerzen. So. Und lasse die normalerweise, weil ich ein kluges Mädchen bin, selten unbeaufsichtigt. Aber auf dieser Party stand halt eins im Badezimmer. Eins Kerze. Eine Kerze oder mehrere Kerzen standen im Badezimmer und irgendjemand hat es geschafft, nachdem er aus dem Badezimmer raus ist, die Badezimmertür so zuzuschlagen, dass, oder hat ein Handtuch zum Händeabtrocknen genommen und hat das wahrscheinlich in seinem Brausebrand auf diese Kerze geworfen. Und das nächste, was passierte, ist, dass die Rauchmelder angingen. Und ich dachte so, warum gehen denn hier Rauchmelder an? Wir machen doch gerade gar nichts. Und mach die Rauchmelder auch aus, weil ich habe auch nichts gerochen tatsächlich. Mhm. Und weil die Haustür war auch auf, ne, es war die ganze Zeit Durchzug, weil sehr viele Leute auf 34 Quadratmeter, man hat drin und draußen gefeiert. Und mache die Badezimmertür auf, weil ich denke, ich gehe mal kurz aufs Klo und mein Badezimmer steht in Flammen. Und das hat mich ganz kurz mal überrascht. Auf der Party waren zwei Feuerwehrmänner. Ich möchte mal ganz kurz sagen, dass das richtig sexy ist, wenn Männer etwas, bei Frauen auch, aber in dem Fall waren es Männer, etwas richtig gut können. Mm. Und das war so schön, weil das waren so zwei Typen, groß, breit, und die dann nur ankamen, und weil ich so, mein Badezimmer brennt. Und die standen binnen eine Sekunde dahin gegossen, weißt du, als wären sie, hätten sich materialisiert plötzlich. Und einer nimmt mich so an die Schultern. Ich bin dann wirklich weder schmächtig noch klein. Nimmt mich an die Schultern, schiebt mich so beiseite und sagt, pass mal auf, Schätzchen, geh mal einen Schritt beiseite. Wir machen das jetzt. Und dann standen sie, es war ein kleines Bad, es war ein kleiner Brand, aber es kam mir in dem Moment wahnsinnig heroisch vor. Und das Erste, was sie zum Beispiel machen, ist die ganzen Deo-Flaschen, die da standen, mehrere, einfach mit so einem Arm einfach mal runter auf den Boden, weg. Und dann halt irgendwie so auch zu zweit, die kannten sich auch, gut, ich glaube, die waren in der gleichen Einheit, aber so das Absolutes, da brennt was, wir sind total fokussiert und machen jetzt hier Feuerwehrmann-Stuff. Und dann dachte ich so, ey, das ist so cool. Also, weil du musst ja auch Ahnung haben, jetzt mal abgesehen davon, dass es hier Männer, Uniform, sexy und so. Aber das war einfach so geil, weil die völlig Ahnung hatten, was gemacht werden muss. Und dann war innerhalb von kürzester Zeit, war da nichts mehr mit Brand. Und dann habe ich halt ein Verbot bekommen, Kerzen ins Badezimmer zu stellen. Ja, und das tue ich seitdem auch. Doch, das tue ich doch.
Ich stehe auch hier im Badezimmer. Aber nur so im Glas.
Nur im Glas und auch
aber
auf Metall.
Und neben den Deo-Flaschen.
Aber
kein Handtuch in der Nähe.
Aber kein Handtuch in der Nähe, ja.
Aber sie machst du ja auch nicht so oft an.
Nee, aber wenn, dann ist das schon dumm. Also es ist schon, doch, ey, come on. Also das ist schon, das sind schöne Kerzen und ich mag dieses, dieses Kerzenlicht. Du machst die Badezimmertür auf und da ist nur Kerzenlicht. Das ist und ja, ich bin dann auch unten. Aber ey, ich stand da in meiner 34 Quadratmeter Wohnung und habe nicht gecheckt, dass hinter der Tür es brennt. Mhm. Das finde ich auch so abgefahren. Feuer kann so super leise sein und wenn es dann so richtig ausbricht, ist es ja enorm laut. Feuer brüllt ja richtig rum. Und ey!
Ey, ich bin heiß!
Ey, du warm! Fette, ey, du fette Schnecke! Hier brennt's!
Fett brennt gut! Pass mal auf!
Bitte! Alter! Oh. Ich mag dich nicht immer, muss ich sagen. Nee,
ich würde auch gut brennen.
Hab ich gerade überlegt. Nee, und dann denke ich so, ja, das würde ich hier doch, ach, würde ich hier doch auch nicht merken. Mm. Das ist wieder dieses Doppelmoral-Ding.
Hast du ja eigentlich hier Rauchmelder? Falsche Frage? Okay, wollen wir weitergehen?
Falsche Frage. Ja, ich habe welche. Ich habe die. Wir sind alle in den Schubladen. Mhm. Ich habe sogar die Batterien dafür gekauft. Mhm. Aber Rauchmelder kommen ja unter die Decke. Ich habe, du guckst gerade nach den, wo bringe ich sie an? Ja, ne? Ja. Es gibt hier Vorrichtungen, wo man sie ranschraubt.
Ja, ich weiß, in der Küche ist eine, was ich total unsinnig finde.
Warum?
Naja, weil in der Küche entsteht ja auch mal beim Kochen Dampf und so Rauch und das, dann gehen sie ja so bedauernd los.
Ja, aber naja, die Küche, da wo der ist, die Küche ist ja groß genug, ich hoffe, keine Ahnung. Aber im Schlafzimmer, also nee, im Schlafzimmer ist zum Beispiel einer, an der völlig unsinnigsten Stelle überhaupt. Ich weiß auch nicht, wer die, das ist so, so Alibi-mäßig, weißt du, wir haben da auch mal, da wo es keiner sieht, haben wir auch mal einen hingemacht. Ja, hier fehlen Rauchmelder. Es gibt ja mittlerweile auch welche, die musst du nicht mehr unter die Decke schrauben, sondern die kannst du irgendwo hinstellen. Ich glaube, das wäre eher so mein Modell, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Rauchmelder irgendwo hinstelle, ist auch sinniger. Der Schornsteinfeger, der war ja gerade da, der hat mich irgendwann mal gefragt, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich ein Kohlendioxid-Messgerät? Und ich guckte ihn an mit meinem allerbesten, selbstverständlich nicht Blick. Und er sagte, Sie haben einen Kamin. Und ich so, das ist richtig. Und dann sagte er so, Sie sollten ein Kohlendioxid-Messgerät haben. Ich so, weil? Und er so, naja, beim Verbrennen von Holz entsteht Kohlendioxid. Wenn der nicht vernünftig abzieht, das aus irgendwelchen Gründen, also hier ist alles in Ordnung, der Schornsteinfeger war gerade da, der Heizung geht es super, die Abgaswerte sind super. Also alles ist richtig, richtig top. Hurra. So, aber meinst du, wenn das aus irgendwelchen Gründen mal der Schornstein versagt und es nicht abzieht, dann drückt die Luft von oben das in die Wohnung. Also das kann bei Sturm zum Beispiel auch passieren, dass das Kohlendioxid in die Wohnung gedrückt wird. Ich so, ja, okay. Und also, das bringt sie im schlimmsten Fall um. Ich so, ach so, okay, ja, stimmt. Ich dabei aber was, irgendwann im Chemieunterricht und so. Und also deswegen, wenn sie, also entweder brauchen sie so ein Teil oder, wenn sie den Kamin anhaben, immer Fenster auflassen. Und ich so, okay, das mache ich. Aber das ist ein sehr, sehr netter Feuerwehrmann.
Ja, der ist sehr nett. Er war ja da und er war sehr früh da und wir hatten beide das nicht mehr aus dem Schirm.
Nee, nicht so.
Und, möchtest du
es? Ja, ich erzähl's mal. Es ist halt, es gibt ja so Momente, da merkt man, dass es hier echt zwischenzeitlich mal so ein ganz schlimmer Weiberhaushalt ist. Und gerne mal, der Tag ist voll, viel Arbeit, keine Ahnung was, nicht alles. Und dann am Ende des Tages machten Frauen, glaube ich, fast alle das Gleiche. In meinem Fall, ich nehme die Perücke ab und danach den BH. Und das ist immer so, BH ausziehen ist ja so dieses ultimative Nachhausekommen. So BH ausziehen und Jogginghose anziehen. Mhm. Also halt so Couch-Outfit, irgendein Schlabbershirt, keine Ahnung, Haare hochbinden oder in meinem Fall Perücke ab und den Rest der Haare in den Zopf und dann ist gut. Und wir haben das beide gemacht und mein BH hang an der einen Tür und dein BH an der anderen Tür, nämlich deiner an der Eingangstür zum Wohnzimmer und da muss man rein, um zum Kamin zu kommen und der wird ja gewartet. Und da hang, also erstmal das geilste Bild überhaupt, da hing, ich mache das immer.
Ja, ich weiß.
So wie du immer Allo sagst, sag ich immer hang. Ich weiß auch nicht. Ich sag auch immer das Napf, also das Fressnapf.
Und das Lattenrost.
Das Lattenrost. Was sagst du denn?
Der Lattenrost.
Der Lattenrost?
Der Rost.
Ja.
Der Artikel bezieht sich immer auf das letzte Wort. Der Rost.
Die Nebenleistung teilt das Schicksal der Hauptleistung. Schnauze. Ja, stimmt. Aber ich sage das Lattenrost. Ja. Ja, vielleicht, warum auch immer. Das Lattenrost, das Napf. Ich klinge bescheuert.
Tja.
Da, danke.
Ja.
Schön. Jedenfalls hing dort dein BH.
Ja.
Auftritt Feline.
Und ich habe ihn, wie gesagt, es klingelte plötzlich. Ich war noch nicht so richtig wach. Also ich bin so aus dem Bett geschlurft, habe mir noch schnell was drüber geworfen. Und dann stand ich so, ach, hallo. Ja, stimmt. Ich wusste, dass irgendwann die Karte kam, aber nicht wann. Und so, ja. Und er so, ja, hallo, ich bin wieder da. Und ne, ich guck mal kurz. Und im Flur ist irgendwie so eine Klappe, wo er immer reinguckt.
Ja, das ist der, das ist ja der Kaminschacht, der geht ja vom Keller bis zum Dach.
Ach so, ja, da reinguckt und dann da so, ja, hatten sie den an? Ich nicht so viel. Ja, sieht man, ne, ist ja alles noch in Ordnung. Also musste er nicht sauber machen, fand er gut. Und dann ist er zum Kamin. Und wie gesagt, da ist ja die Tür mit meinem BH dran. Er ging, streckte die Hand so auf und stockte. Und machte dann, ging dann aber dann durch die Tür und ich stand hinter mir und dachte, ach ja, ups. Und er muss so verwirrt gewesen sein, dass sein BH hängt und was mache ich jetzt, weil
Du warst auch so geil am Kichern, weil dir ist sowas immer so hoch
Entschuldigung.
Ja, geht schon. Dir ist sowas immer so hochnotpeinlich.
Nee, es war mir überhaupt nicht peinlich, aber ich fand das so lustig, weil so hängt halt hier immer so ein BH rum und er ist
Aber du hast einen ganz roten Kopf gehabt, als du mir erzählt hast, war ganz süß.
Vom Lachen.
Ganz rot. Ich dachte so, ja, ach, du armer Kerl, ey.
Ja, aber er war mit allem sehr zufrieden.
Ja, ja. Das will ich auch hoffen.
Ja, das hat sich wirklich gefreut. Also er wirkte wirklich so, als würde er sich freuen. Er war ja im Keller und hat dann noch die Heizung sich angucken. Ja, nicht ganz tolle Werte. Also wirklich, 500 ist ja das Maximum. So. Und er ist ganz niedrig und ganz wenig Verbrauch. Und ich dachte so, ja, das ist schön.
Ja, aus irgendwelchen Gründen freut er sich tatsächlich. Also der hat mir mal alles erklärt, so mit hier und wie das auch mit dem Kamin funktioniert. Also nicht, wie der funktioniert, sondern warum der auch in warmen Jahren durchaus mindestens einmal angemacht werden muss und so weiter und so fort. Und ich halte mich daran, weil ich habe keine Ahnung. Ich denke, der Schornsteinfeger hat bestimmt Ahnung. Mhm. Und er ist dann auch so immer sehr so, ach, das ist aber sehr vorbildlich, dass hier kein Teppich auf dem, da gibt es so ein,
vor dem
Kamin gibt es so einen Vorsprung und es ist immer so, ich glaube, einen Meter drumherum oder so darfst du nichts draufstellen, weil das ist so eine feuerfeste Fläche und so. Also da liegt ja gar kein Teppich drauf. Und das ist aber toll. Und du denkst, ja, weil ich den weggezogen habe, weil ich wusste, dass der Schornsteinfeger kommt. So, aber ansonsten bin ich da tatsächlich. Und er ist so nett. Letztes Jahr kam er im Sommer und begrüßte mich. Da stand ich. Ich habe auch wie immer vergessen, dass der Schornsteinfeger kommt. Und da stand ich noch im Schlafklamotten, also halt so morgendliches Jogginghose, was man halt so anhat, auf der Terrasse mit einem Kaffee in der Hand. Und dann kommt er an und sagt, guten Tag, hallo Frau Jäger, ich steige Ihnen mal kurz aufs Dach, okay? Und ich habe einfach keine Ahnung gehabt, wer das ist. Also ich hab keine Brille aufgehabt und ich so, ja, steig mir mal aufs Dach, Diggi. Habe ich auch genauso gesagt. Und er so, ja, alles klar, mach ich. Und dann leitet der halt da an. Und dann kraxelt der da auf dem Dach rum mit seinen, weiß nicht, Ende 50, als wäre er so ein kleiner Floh. Und ich denke so, übrigens nächstes faszinierendes Mysterium meiner Meinung nach, wie halten denn Dachschindeln? Hat sich das außer mir schon mal jemand gefragt, wie Dachziegel halten?
Die sind einfach nur drangelegt. Ne?
Die sind auch, ja, ich habe das mal gesehen, mussten hier was abnehmen, weil da ist so ein Ast draufgeschlagen und dann mussten sie an der Stelle das neu machen. Und die werden nur aufeinander gelegt und dann halten die, es ist Magic Superpower. Ja. Und die halten vor allen Dingen so, hier ist auf dem Dach auch so eine Steige, also so, ja, so kannst du halt draufsteigen als Dachdecker oder halt als Schornsteinfeger, so kleine Stufen. Und die halten den, da rutscht ja gar nichts. Mhm. Und ich denke mal so, ich glaube, das ist Magic. Da gibt es bestimmt, also haben wir Dachdecker? eigentlich müsste der Podcast heißen, irgendwie Zuhörer erklären Nicole die Welt. Aber das finde ich das nächste Mysterium.
Ja, ich finde sogar sowieso Schornsteinfeger so ein, ich habe immer das Gefühl, das ist ein alter Beruf, also dass es den gar nicht mehr gibt, weil man kennt es aus, ich kenne es aus Filmen und Büchern, diese Schornsteinfeger, die alles in Schwarz, der war auch nur in Schwarz, der hatte sogar einen Zylinder auf.
Ja, ja, klar. Das ist ja die offizielle Arbeitskluft.
Ja, aber das ist halt so, das kenne ich aus Filmen und dann stehen die auf dem Dach und haben da an dieser ganz langen Schnur dann diesen Rußpüschel dran und dann machen sie da das Dach sauber. Und dann
haben sie so eine Holzleiter auf der Schulter beim Fahrrad.
Ja, und noch ein Kleeblatt irgendwo kleben. Und
wie halt wie halt Schornsteinfeger alle so sind.
Ja, aber das ist halt tatsächlich so. Es gibt ja Bezirksschornsteinfeger. Also jeder Schornsteinfeger hat seinen Bezirk und den betreut er. Und das ist so, keine Ahnung, darüber mache ich mir keine Gedanken. Und wie wird man Schornsteinfeger? Das ist so ein fängst du einfach an, sagst du, Mensch, das klingt nach einem Beruf für mich, ich möchte anderen Leuten aufs Dach steigen, ich möchte im Ruß buddeln, ich möchte Dinge prüfen, die mit Schornsteinen zu tun haben, und dann wirst du, das ist so ein...
Wahrscheinlich auch bestimmt viele Familienbetriebe.
Ja.
Aber auch da muss irgendwann jemand gedacht haben, Mensch, Schornstein, ich werde Schornsteinfeger.
Ja.
Es ist ja, Schornsteinfeger ist ein total ehrbarer Beruf. Also es ist ja so, der hat ja ganz viel Ansehen und Schornsteinfeger. Kennst du dieses Ganze, was man bei Schornsteinfegern machen soll, damit es Glück bringt?
Dass sie die Ruß auf die Nase.
Ja, das, oder dass du quasi sie, also dass du so sie anfassen sollst.
Ach so.
Und so, wo jemand denkt so, ich kann doch nicht an fremden Menschen schubbern, weißt du? Das geht doch nicht. Das ist doch wie unangenehm. Und dann, immer wenn er dann da ist, denke ich so, vielleicht mache ich das, wenn er gerade nicht guckt. Und ich denke so, ich bin 1,77 Meter groß. Wenn ich mich anschleiche, kriegt er einen Herzinfarkt. Und ich denke so, Walli, was sagst du dann? Entschuldigung, ich wollte nur mal ganz kurz meine Nasenspitze an ihn reiben. Lassen Sie sich dadurch nicht beim Arbeiten stören. Wo du wahrscheinlich auch als Schornsteinfeger denkst, ich hab's nur mit psychisch Kranken zu tun, mit denen stimmt doch was.
Aber das sind so überhaupt so, wie Menschen zu ihren Berufen kommen, die jetzt nicht dieses wirklich, keine Ahnung, dass man Handwerker wird, Klempner, Maurer oder auf dem Bau oder sowas, sondern ich finde Schornsteinfeger sehr spezifisch, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, also genau, ist beispielsweise Elektriker nicht sehr spezifisch?
Nee, weil ich das Gefühl, es gibt halt sehr viele Elektrobetriebe, also die damit zu tun haben.
Ja, weil Elektriker viel gebraucht werden.
Ja, ja, klar. Aber
beispielsweise
das ist so
bei Frauen, die kein Licht haben.
Zum Beispiel. Aber das ist so ein, der liegt mir jetzt nicht so, als handwerklich denke ich immer, entweder bist du Elektriker oder hast mit Sanitäranlagen zu tun oder Holz, Stein, also Mauerwerk und sowas, Maler. Das sind so Handwerker, die Berufe, die, wenn ich Handwerker höre, daran denke. Aber, Schornsteinfeger ist halt so ein das macht nicht jeder. Vielleicht,
es macht auch nicht
so
jeder.
So wie Bestatter.
Es ist aber auch nicht jeder irgendwie Schreiner. Also ich glaube, du rutschst da so rein. Wenn ich mir das bei meinem Papa zum Beispiel angucke, der hat mit 14 angefangen, also mein Papa ist Bauarbeiter, der hat mit 14 oder war dessen Rente, der hat mit 14 angefangen zu arbeiten. Und zwar hat er erst in der Glasbläserei gearbeitet, das war ihm zu heiß. Und dann ist er dann hat er auf dem Bau gearbeitet eine Zeit lang und dann ist er, ich weiß nicht wie, zu den Bombenhebern in Hamburg. Also der hat einige Jahre lang Bomben gehoben.
Kampfmittelsondierung so.
Nee, nicht Kraftmittelsondierung, sondern die Jungs, die Bomben heben.
Ach so, okay.
Also das machen Menschen, das machen Bau, das ist ein Handwerk quasi. Und damals auch noch von Nix Schutzausrüstung, gibt es noch so ein geiles Bild von ihm, da steht er irgendwie als 19-jähriger Typ oben ohne auf so einem Bauwagen. Die einzige Schutzkleidung bestand in seiner Korthose und Stiefel. Und weil er sagte, ganz im Ernst, wir heben hier Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die keine Ahnung wie viele Tonnen wiegen. Wenn das Ding explodiert, wird niemand sagen, Mensch, ein Glück hat er einen Helm aufgehabt. Also, dann bin ich weg. Das ist Quatsch. Und dann ist er zum Bau und vom Bau dann immer weiter spezialisiert und war später dann Kanal. Also hat Kanalisation in Hamburg gebaut. Und mit allem Zip und Zap. So, und ich glaube, da rutschte so rein. Der ist nicht aufgestanden und hat gesagt, ich werde eines Tages in ungefähr 40 Jahren werde ich auf super Hightech irgendwie Geräten mit auf dem Rücken liegen und damit in der Kanalisation hin und her gondeln.
Rumrutschen,
ja. Das nicht. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Aber guck mal, ich bin ja auch so komisch zu meinem Kram gekommen. Also ich habe ja auch irgendwie, ich habe irgendwie studiert, dann habe ich gedacht, oh, machst du was mit Medizin, wirst du Schmerztherapeutin, heute bin ich Stand-Up-Comedian und Autorin und habe so einen dusseligen Podcast mit so einer komischen Ollen. Also habe ich mir auch nicht so ausgemalt, glaub mir. Ich wollte auch was Anständiges machen.
Ja, also dass man irgendwo reinrutscht, das verstehe ich schon, bin ich ja auch. Mein Job hat ja auch nichts mit dem zu tun, was ich studiert habe.
Hast du nochmal studiert?
Literatur und Philosophie.
Ach ja, ich vergesse es immer wieder.
Ja. Und aber es sind so, vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf, aber ich habe das Gefühl, in manche Berufe rutschst du schnell oder einfacher rein als in andere.
Du wirst halt wahrscheinlich nicht durch Zufall Bestatter oder durch Zufall Schornsteinfeger. Wobei, wirst du durch Zufall Maler?
Weiß ich nicht.
Vor allen Dingen, ich möchte es auch mal wieder sagen, nachdem wir hier jetzt gerade gestrichen haben, wie bei den Feuerwehrmännern, wie geil ist es, wenn Menschen was richtig gut können? Was,
danke.
Gerne. Mhm. Was wir uns da, also ich, wenn ich alleine streiche, mhm. was ich mir ein abbreche teilweise und was ich auch vor allen Dingen, ich motze die Farbe an die Wand. Mhm. Ich fluche so lange, laut mhm. und obszön, bis diese Wand fertig gestrichen ist, weil ich ja so abkleben hasse ich wie die Pest. Den Fußboden auslegen, damit man hinterher nicht schrubbt. Rate, wer nachher Boden schrubben wird. Richtig, du.
Ich.
Und ich immer denke so, oh, wenn die einfach so eine Wohnung streichen können in gefühlt 20 Minuten und alles ist einfach geil und es ist komplett gedeckt und es sieht einfach richtig gut aus. Und dann denke ich mir so, ja, das ist cool. Aber ich kenne Leute, die von vornherein gesagt haben, ich möchte Schreiner werden, ich möchte Maler werden. Ich habe einen entfernten Bekannten, der hat gesagt, schon in seiner Jugend und ist es heute auch, der möchte Särge bauen.
Mhm.
Das ist so, also Schreiner und ist Schreinermeister und baut ausschließlich Särge. Das war sein Lebenstraum und er hat damit sich selbstständig gemacht.
Krass, ja.
Es ist halt so weit weg von dem eigenen Ding, weil ich denke so, finde ich geil, Schreinern würde ich gerne können. Mhm. Aber auf die Idee wäre ich, glaube ich, nicht gekommen. Aber wie häufig denke ich bitte schön, wenn ich so Berufe höre oder wenn ich auch Erfindungen höre oder so, ich denke so, ja, auf die Idee hätte ich auch mal kommen müssen.
Mhm.
Wäre mir im Leben nicht eingefallen.
Oder auch solche Sachen wie Geigenbauer. Das sage ich nur, weil ich weiß, in der Nähe von meinem alten Arbeitsort, da gab es ein Geschäft, einen Geigenbauer. Und dann, wenn ich da vorbeigegangen bin, hing da Geigen und ne, konnte halt reingucken. Und ich dachte so, wie wird man Geigenbauer? Also das ist halt auch so ein, ich weiß genau, wäre ich zu meinen Eltern gekommen und gesagt, ja, ich möchte Geigenbauer werden. Ich sehe, nee, da verdienst du doch nichts. Das war sowieso die Antwort auf alles.
Mhm.
Ach, damit kannst du nichts verdienen. Hier, wie bei dir hier, Stand-up-Comedian, damit verdienst du doch nichts. Das ist doch
Kunst, brotlose Kunst.
Kunst sowieso und auch Literatur, Philosophie, damit verdienst du kein Geld. Stimmt, in meinem Fall.
Mit Philosophie hast du aber auch auf Taxifahren studiert.
Ja, also. Ja. Aber so außergewöhnliche Berufe sind dann war zumindest bei mir zu Hause immer so ein, damit kannst du nichts verdienen, musst dich doch ernähren, damit wirst du doch nichts. Und ich denke so, ja, aber das muss doch nicht sein. Und scheinbar gibt es ja auch einen Markt für Geigenbauer.
Vor allen Dingen ist es, glaube ich, immer wichtiger, etwas aus Leidenschaft zu werden, als mit der Frage loszuziehen, womit kann ich am meisten Geld verdienen. Ich habe mal während der während der Schulzeit, musste ich so vom BITS, vom Berufsinformationszentrum hier in Hamburg, mussten wir alle Schüler mussten so ein, was könnte ich wohl werden anhand deiner Personality?
Ja.
Episch langer Fragebogen, gefühlt 2000 Seiten lang, wo du alle möglichen Kram beantworten musst. Und dann wird das zurückgeschickt und dann kriegst du irgendwann so einen Brief, wo drin steht, anhand dessen, was ausgewertet ist, schlagen wir folgende drei Berufe vor. Möchtest du mal versuchen zu raten, wenigstens einen dieser Berufe?
Köchin.
Nein. Testerin für Diätpillen. Schnauze.
Nein.
Nein.
Es sind doch immer so Standardsachen. Köchin oder.
Was ist quasi das Erste, was dir einfällt, wenn du mich kennst und oder siehst? Was könnte ich wohl werden wollen? Richtig.
Kassiererin?
Kassiererin?
Ich weiß es nicht.
Wir lassen sie einfach noch mal eine Stunde reden. Was hast du für ein Bild von mir?
Meine
Mama war eine Zeit lang Kassiererin bei Aldi. In ihrer, ich glaube, Jugend, bevor ich auf jeden Fall auf der Welt war. Und die kann das heute noch gut. Und das finde ich auch immer so abgefahren. Weil die einfach jeden Artikel auswendig konnte und immer dann da saß, wie Kasse 1, das ist wohl die, da sitzen die, die es am schnellsten können. Und dann saß sie da und anhand des Artikels angucken konnte sie dieses, damals wurde es, weißt du noch, damals als man noch so, heute drücken sie auf so Tasten, glaube ich, aber damals hat sie immer noch so alles so eine Registrierkasse, alles so mit einer Hand eingegeben, so wie Buchhalter auch so ganz krass an so Registrierkassen oder Taschenrechnern irgendwie rechnen können. Und irgendwie so, ja, nee, ich kannte das komplette Sortiment auswendig mit allen Nummern und so. Und ich so, what?
Mhm.
Okay, ich kann mir nicht mal merken, wie meine Nachbarn mit Vornamen heißen, weißt du, aber sowas.
Es war ja auch jetzt nicht abwertend gemeint, ne, sondern ich habe auch mal so einen Test gemacht und das waren nur so Standardberufe.
Also
pass auf,
meine drei Berufe waren Kindergärtnerin, da hat mich jemand richtig gut gekannt.
Ja.
Kindergärtnerin. Ich habe ja mal, ich habe aufgrund dessen ein Praktikum in einem Kindergarten gemacht.
Ui.
Ein vierwöchiges Praktikum.
Vier?
Vier Wochen Kindergarten, dass ich nach, glaube ich, sechs, sieben Tagen abgebrochen habe, weil ich dachte, ja, sonst muss hier eventuell, gibt es hier Verletzte. So, Kindergärtnerin, Bademeisterin, oder?
Und ich denk, ja. Ich könnte jetzt wieder gemeine Dinge sagen, aber das tue ich nicht.
Das ist sowieso, die Felina ist sehr unfreundlich ja. zu Nicole Folge. Ja, Schniff. Sagt die Frau, die dir letztens eine Karte geschenkt hat, auf der steht, ich liebe dich, du dummes Stück Scheiße. Also. und das dritte war Bestatterin.
Das könnte ich sehen.
Ja, ich habe auch eine Zeit lang, das fand meine Mutter nicht so lustig, ich habe gesagt, ich hatte mal überlegt, ob ich Menschen, ich weiß gar nicht, wie der Beruf wirklich heißt, der heißt nicht Leichenwäscher, sondern Menschen, die Verstorbene herrichten für ein offenes Begräbnis. Ja, aber das ist ja noch so, die das Make-up und so machen. Also ja, Bestatter, ja. Aber es gibt auch irgendwie, also damals zumindest weiß ich, dass es, weil ich mich dafür sehr interessierte, dass es so richtig quasi Make-up-Artists auch für Verstorbene gibt und so.
Ja, klar.
Und das fand ich total super. Da habe ich auch mal irgendwie reingeguckt in den Beruf und das war merkwürdig, obwohl ich muss dazu sagen, ich hatte mit Verstorbenen gar keinen Kontakt, sondern einfach nur in diese Thematik rein und was gemacht wird und warum das gemacht wird und wie man dann die Haare kämmt, wie man das alles macht und fand das hochinteressant und habe gedacht, das werde ich. Und Bestatter fand ich eine Zeit lang auch richtig toll.
Ich finde das tatsächlich auch einen voll interessanten Beruf. Ich habe, jetzt kommt es wieder, auf TikTok gibt es tatsächlich.
Natürlich.
Gibt es tatsächlich einen Bestatter, dessen Azubi so eine Serie macht.
Oh ja, den kenne ich auch.
Ja, der einfach ein paar Dinge erklärt, wie das so ist, was passiert, wenn jemand gestorben ist. Dann, ja, dann fahren wir da hin, dann transportieren wir den ab, dann wird der hier eingelagert oder in den Kühlraum und bla. Und dann wird er gewaschen und das wird so und so gemacht. Die zeigen natürlich keine Leichen, aber die zeigen es entweder anhand von Dummies oder an nicht erkennbaren Leichen so, ne? Dass du, also es ist dann irgendwie so verwaschen im Video oder so. Und erklärt dann zum Beispiel auch, ja, hier stimmt, oder dann stellen Leute Fragen und so, ja, stimmt das, dass ihr den Kiefer zunietet oder so? Und dann, nee, nicht ganz. Also ja, weil von wegen Muskeln, bla, und dann hängt das so runter und damit das ein bisschen bei einem offenen Sarg gerade besser aussieht, dann werden da so Drähte angebracht, dass der Mund geschlossen bleiben und sowas. Und das fand ich total interessant und auch total cool, dass sie das gemacht haben. Weil ich denke, das ist auch ein Job, der war auch, das war so ein
der ist total enthusiastisch.
Ja, genau.
Das ist auch immer so, der, also klar, man guckt sich das an und denkt so, ach, der redet darüber, als wäre das was völlig Normales. Und ich denke so, Sterben ist etwas völlig Normales und es gibt sehr viele Menschen, die ihr Geld mit dem Tod verdienen und zwar im positiven Sinne. Also, ich spreche jetzt nicht von Auftragskillern, sondern, sondern halt, der hat noch das, so, stimmt es, dass es Kontaktlinsen gibt mit Widerhaken, damit die Augen zu bleiben? Und er sagt, na, das sind keine Widerhaken, aber es verhält sich wie folgt, man funktioniert das so und so. Und der einfach so ganz viel Begeisterung und auch so geiler Nerd ist. Man sieht es, selbst in die Art, wie er da steht, ist total nerdig, aber auf so eine richtig coole Art. Ja. Und ich finde das auch, ich habe ja, meine Oma ist ja vor einiger Zeit gestorben, also jetzt während der Corona-Zeit und da hatten wir auch, klar, zum Bestattungsinstitut und das war so ein bisschen, klar, es ist natürlich eine schwierige Sache so, weil ich habe sehr an meiner Oma gehangen und es ist die Mutter meiner Mutter gewesen und ich war da mit meiner Mama beim Bestatter und die Bestatterin war so cool. Also die war einfach, wir kamen da an und das ist da bei meiner Mutter um die Ecke, ist auch so ein Institut, da kannst du dann hingehen, da waren wir dann. Und dann ist sie so, ja, okay, das ist natürlich alles nicht so toll, aber wir versuchen das jetzt hier mal so gut es geht über die Bühne zu bringen. Und war auf so eine gute Art nah und offen, fröhlich, ganz wichtig. So. Die war meine Mutter natürlich schwer traurig und ich saß da auch und habe das ein oder andere Tränchen verdrückt, weil das ist natürlich, du triffst ja, das ist ja das Blöde, wenn jemand stirbt, musst du auch so echt wirklich nervige Entscheidungen treffen und vor allen Dingen auch Kosten, die da entstehen. Und sie immer so, ja, okay, passen Sie auf. Das wird richtig teuer, aus folgenden Gründen, und hat dann meiner Mutter erklärt, weil meine Mutter so, ja, das sollte eine Urnenbeisetzung werden, wurde es auch. Und meine Mutter so, ja, okay, aber dann brauchen wir keinen Sarg. Und die Bestatterin dann erstmal erklärt, doch, in Deutschland muss jeder, der verbrannt wird, brauchen Sarg. Mhm. Da brauchst du das Holz, um die Temperatur zu bekommen. Und dann ist das einfach aus Hygienevorschriften und so weiter und so fort. Und dann nimmst du halt natürlich nicht keinen 10.000 Euro Sarg, weil das Ding wird verbrannt so. Und dann suchst du die Urne aus und dann suchst du den Liegeplatz aus und hast du nicht gesehen. Also alles ganz komisch. Aber die war super nett und die war fröhlich und die hat Witze gemacht. Und so, aber auf so eine Art, die noch richtig gut war. Also die auch immer passte, immer den Ton getroffen, wo ich dachte, das übrigens ist eine totale Kunst. Ich weiß als Comedian, wovon ich spreche, in wirklich schlimmen Situationen Humor walten zu lassen. Ich habe ja in der Prinzessin Arschloch, also das aktuelle Bühnenprogramm, da rede ich ja auch über den Tod unter anderem. Und wie wichtig es ist, in extrem schlimmen Situationen Humor ins Spiel zu bringen. Also weil Humor meiner Meinung nach nicht nur witzig und ist so zur Erheiterung beiträgt, sondern einfach auch so einen ganz starken Punkt, also ein ganz starker Punkt ist bei Heilung. Humor ist meiner Meinung nach heilend. Und über etwas zu sprechen, das sonst nur wehtut und dann darüber zu lachen, hilft. So, wenn du lachst, kann es dir gerade nicht so richtig kacke gehen. Und selbst wenn, solange du noch Humor hast, geht's. Mhm. So. Und bei Krankheiten, bei Tod und so weiter, das sind die Bereiche, wo Humor hin muss. Weil das Leben ist super schön, alles ist tutti. Ja, dann kannst du lachen, dann ist Lachen einfach. Aber Lachen und Humor muss dahin, wo es nicht so einfach ist. Mhm. Und dort die Welt ein bisschen besser machen. Ich hänge an meinem Job. Ich glaube, man merkt es vielleicht. Ich mache das mit Leib und Seele und mit sehr viel Überzeugung. Und fand es deswegen so abgefahren, da zu sitzen. Und dann sitzt da diese wirklich hübsche Frau in schwarzen Klamotten, dezent geschminkt und reißt einfach einen Gag nach dem nächsten. Aber auf so eine gute Art. So. Ja. Dass meine Mutter musste kichern und ich musste irgendwie lachen. Das war alles, das war echt gut. So. Ich meinte auch zu ihr später noch, ich so, wissen Sie, das ist echt geil. Also der Stil ist geil. Die Pointen sind manchmal, aber ihr Timing, der Hammer. So. Und an dieser Stelle, das habe ich mir sogar aufgeschrieben für einen Podcast, das passt dann sehr gut. Mhm. Es ist, ich war auf der Beerdigung meiner Oma und die wurde ja in dieser Urne beerdigt. Mhm. Eine wunderschöne Urne, die wir ausgesucht haben. Und ich hatte das allererste Mal in meinem Leben eine Urne mit einem verstorbenen Menschen in der Hand. Weil die Bestatterin die ganze Zeit gefragt hat, möchten Sie, also ich oder irgendjemand aus der Familie, meine Mutter zum Beispiel oder meine Schwester, die Urne zum Grab tragen? Mhm. Und meine Antwort war nein. Ich wollte es nicht so und fand das auch komisch und dachte, das ist auch zu nah und es ist auch so irgendwie merkwürdig. Mhm. Und dann kam es zu dem Tag der Beerdigung und ich stehe da und die Bestatterin steht da und war alleine, weil Corona durften halt nur eine bestimmte Anzahl an Menschen da sein, unter anderem nur ein Bestatter. Normalerweise sind es wohl immer zwei bei einer Beerdigung. Und sie stand da und dann kamen Leute mit diesem ganzen Blumengesteck an und so und sie sagte, soll ich das schon mal zum Grab tragen? Und dann, also stand da mit der Urne in der Hand, so soll ich die schon mal zum Grab tragen? Und alle so, ja, weil natürlich, klar, alle auch am Weinen so ein bisschen und so. Sie so, ja, das wäre toll, nimmt uns das ab. Und sie so, okay. Und kommt zu mir und sagt, okay, wir haben ein Problem. Entweder tragen Sie die Sachen jetzt zum Grab, das wollen Sie nicht. Oder ich tue das, aber dann muss irgendjemand Ihre Oma festhalten. Und ich so, okay, dann mache ich das. Ich bin in der Familie sowieso so ein bisschen, ich bin die Erstgeborene und dachte so, einer hier muss ja tapfer sein. So. Und habe diese Urne genommen von meiner Oma und stehe da, davon gibt es auch ein sehr schönes Bild, wie erstmal festgenagelt mit so einer Urne in der Hand. Weil wie häufig macht man das, dass man ein verstorbenes Familienmitglied im Arm hast. Und ich sitze da, stehe da so und denke so, Und original gucke ich auf die Urne und meine so, ey Oma, gut siehst aus. Hast dich gut gehalten für dein Alter. So, und dann habe ich dann irgendwann auf so einer Bank gesessen, bis meine Schwester dann kam irgendwie und habe die ganze Zeit die Urne in der Hand. Und sie setzt sich so neben mich und guckt mich so an und unterhält sich so mit mir und meint so, was ist das? Moment mal, ist das Oma? Und ich so, yep. Sie so, hast du Oma auf dem Schoß? Ich so, yep. Und sie so, ja, für verbrannt sieht sie ganz schön ordentlich aus, oder? So ging das die ganze Zeit. Und ich so, möchtest du Oma mal auf den Arm nehmen? Und meine Schwester so, nee, ich glaube nicht. Und ich meinte zu ihr so, mach mal, das ist irgendwie richtig gut. Und hab dann gedacht, irgendwann sage ich mal im Podcast, es kommt bestimmt nie der Moment, wo es passt, aber irgendwann sage ich mal, und jetzt ist es so, wenn man die Gelegenheit hat, mach das. Das war so gut. Meine Schwester und ich standen dann ein bisschen abseits und haben nochmal dieses... das nochmal Abschied genommen, so, und man hatten sie im Arm und meine Schwester auch so, wie das in der Urne wohl aussieht. Und dann kam die Bestatterin und sagte, schrauben Sie doch auf. Und ich gucke sie so an, ich so.
Die sind nicht versiegelt?
Nee, das ist nämlich das Spannende. Sie meinte so, nee, das können Sie machen, das ist kein Problem. Sie werden sich nicht erschrecken. In der Urne ist nämlich noch eine Urne. Also Urnen sind quasi, das sind Schmuckurnen, die heißen auch so. Und wenn du bestattet wirst, beziehungsweise verbrannt wirst, dann wird deine Asche in eine, so eine rote, meistens ist sie rot, so eine rote Kapsel, in so eine rote Urne, und die ist versiegelt. Da ist in Hamburg das Hamburg-Wappen drauf und dann ist da so ein Siegel drüber und so. Das sind so Urnen, die sich sehr schnell zersetzen. Das macht die Schmuckurne auch, die innerhalb von, ich glaube, sagt sie, das dauert 2-3 Monate, dann ist die zersetzt. Die sehen zwar aus, als wären die aus Metall oder sonst was, sind die nicht. Die lösen sich im Boden ganz schnell auf, weil natürlich Umwelt und so. Und du kommst in diese Kapsel und die Kapsel kommt in die Urne. Das heißt, wenn man eine Urne aufschraubt, dann hast du da drin die rote Kapsel. Und wenn du die aufmachen würdest, dann hättest du denjenigen noch in so einer, also die Asche von dem Verstorbenen in so einer, ja, so einer Art Folie, die da auch noch drin ist. So. Und meine Schwester so, ich kann nicht, das ist das nicht pietätlos? Und sie, die Bestatterin so, nein, ist es nicht. Das ist überhaupt, in keinster Weise ist das pietätlos. Das ist so ein Phänomen, dass man immer das Gefühl hat, mit dem Tod darfst du nichts zu tun haben und mit toten Menschen, da darfst du gar keinen Kontakt haben und so. Die so, aber das ist Quatsch, das ist ihre Oma. Sie meint so, zugegeben, sie sieht ein bisschen anders aus jetzt. So, aber, und meine Schwester auch so zu dieser Urne so, na, Oma, schlank bist du geworden, ne? Also muss man auch sagen so. Und da haben wir tatsächlich auf diesem Friedhof, auf dieser Bank sitzend, die Urne aufgeschraubt. Ich glaube, alle anderen um uns herum sind fast umgekippt. So. Was macht ihr denn da? Und die Bestatterin so, nein, das ist in Ordnung, lassen Sie das zu. So. Und haben dann reingeguckt und dann meine Schwester so, okay, das ist jetzt unspektakulär, weil da ist halt dieses rote Ding, dieses Siegel war schon so ein bisschen gebrochen und es riecht halt wie verbranntes Papier so ein bisschen. Und das war's. Und dann ohne wieder zugeschraubt und dann haben wir die auch zum Grab getragen und dann wird sie ja so eingelassen und so weiter. Und das war alles nicht mehr so komisch, weil wir echten Kontakt zu diesem Moment hatten. Und ich möchte sagen, dass das, weil ich auch so an meine Oma gehangen habe, dass das so gut war. Und dass es das erste Mal war, dass ich so mit dem Tod Kontakt hatte, ohne diese abstrakte, es ist alles plötzlich, ist jemand weg und dann geht es nur noch um Wohnungsauflösung, um Kosten, um Terminplanung und so weiter. Dann stehst du auf so einer Beerdigung, dann sind plötzlich alle ganz traurig und dann gehst du Kaffee und Kuchen essen.
Oh, Leichenschmaus, ne?
Das ist alles ganz
schlimm.
Vor allen Dingen, du kommst ja mit den ganzen Gesocks deiner Familie zusammen. So, auch die du seit 5000 Jahren nicht gesehen hast. Und die stehen da alle, haben nie Kontakt gehabt zu der Person und sind jetzt aber ganz fürchterlich traurig. Mhm. Und du musst mit denen zusammen da einfach stundenlang ausharren. Mhm. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland wird ja keine Party gefeiert. Du stehst da einfach und es ist einfach stundenlang schlimm. Und ganz, ganz schrecklich. So.
Ja. Ich war ja noch nie auf einer Beerdigung.
Ich nicht?
Noch nie. Also es ist zum Glück noch...
Ey, auf gar keiner?
Auf gar keiner.
Krass.
Ich habe die Urne meines Hundes in meinem Wohnzimmer stehen, aber das ist so auf einer Beerdigung von einem Menschen noch nie. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das ist, weil ich möchte irgendwie die Vorstellung, selbst beerdigt zu werden, das ist alles so träge und dröge und es ist so, alle sind so traurig. Und natürlich ist es traurig, also ohne, aber... Mach doch eine geile Party draus. Also es, ist so, es gibt doch auch in anderen Kulturen oder zum Beispiel so dieses in New Orleans, so dieses
Tanz mit dem Sarg. Ne?
Die Getanz mit dem Sarg oder aber auch diese, da, wo dann eine Blaskapelle, eine geile Musik so, ne? Und dann ist dann, zieht man da durch die Straßen oder so und dann wird da geile Musik gemacht, die Leute tanzen. Es ist trotzdem noch traurig, aber es ist so ein.
Naja, da ist es wieder, dass du kannst traurig sein und trotzdem feiern. Mhm. Also dieses Humor und traurig sein sind zwei Dinge, die sich nicht gegeneinander ausschließen, sondern du kannst, also im Gegenteil, du kannst über etwas Trauriges lachen und trotzdem weiter traurig sein. Und du musst als Mensch, der trauert, nicht die ganze Zeit depressiv weinen. Du kannst auch trauern und dabei lachen oder du kannst auch trauern und dabei feiern und in irgendeiner Form diese Situation erträglich machen und vielleicht der auch einen anderen Wert geben. Ich habe das auch gedacht, dass ich bei der Beerdigung von meiner Oma, dass ich dachte, das war so ein wertvoller Moment mit dieser Urne, der auch sich echt lange hinzog. Und auch so merkwürdig das klingt. Ich weiß, wie komisch das klingt, dass meine Schwester und ich da sitzen und die Urne aufgedreht haben. Es gibt aber Bilder von meiner Schwester und mir, wo wir da stehen unter so einem Baum und irgendwie abwechselnd die Urne in der Hand haben, weil das wird schwer. Also so eine Urne ist schwer. Und dann, und wir einfach die ganze Zeit am Lachen sind. Und meine Schwester so, wie geil, absurd ist das denn gerade? So, und dann meinte sie aber auch irgendwie, meine Schwester hat ein kleines Kind und meinte so, also ich werde nachher meiner Tochter erzählen, dass das gut war und was das bedeutet hat. Und ich glaube, ich werde das wieder tun, weil du so Kontakt hast. Und das denke ich auch beim Feiern, dass du so ein, das ist eine andere Art von Trauer, also Trauer zu begegnen, zu sagen, lass das doch feiern. Weil wenn ich gestorben bin, so, dann möchte ich, dass du in einem plüschigen Kostüm. Nein, ich werde einfach so ein Riesentestament verfassen, wo einfach all möglich alberner Shit steht. Du dann irgendwann so, ja, ich kann nicht steppen. Das wusste sie. Aber ich muss hier jetzt meinen Namen tanzen. Dreimal um die große Eiche. Es steht da im letzten Willen. Oh Gott, oh Gott, bitte, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, ne? Oh Gott, das möchte ich so gern sehen. Aber dann, ich denke auch so, da können die Leute doch feiern, weil du erinnerst dich ja, also angenommen, ich sterbe jetzt weg, du erinnerst dich doch hoffentlich sowieso an mich. So, da brauche ich ja jetzt nicht so eine fürchterlich traurige Beerdigung. Ich habe von einer Beerdigung überhaupt nichts.
Das ist nur
ich
für die tot. Hinterbliebenen.
Genau. Ja. Und für die Hinterbliebenen kann es doch so geil sein wie möglich. Und auch so in Erinnerung schwelgen, auch in einem, mit einem guten Moment. Auch eine Beerdigung kann doch wohl bitte gute Momente haben. Es muss dann nicht immer alles so getragen sein. Und und dann einfach so, naja, du erinnerst dich später auch noch, du bist immer noch traurig, auch wenn die Beerdigung vorbei ist. Das endet ja nicht mit dem Tag. Und man muss nicht alles, das habe ich immer, das Gefühl habe ich bei Beerdigungen immer, dass alles so potenziert auf die Spitze getrieben wird. So, jetzt müssen wir richtig trauern und dann schließen wir ab und dann geht das Leben weiter. Und ich denke mal so, Entschuldigung? Also, ja, bitte, das Leben geht weiter und so weiter und überhaupt. Aber, also wäre schon schade, wenn es nur diesen einen Tag gibt mit diesem wirklich trockenen Butterkuchen, den es danach immer gibt und irgendeine Tante, die ich noch nie gesehen habe, weint dann bitterliche Tränen an meinem Grab und dann gehen alle auseinander und ich liege da und langweile mich und keiner hat gefeiert. Das finde ich blöd.
Ja, ich finde auch, also ich glaube, viele haben da so Angst, dann respektlos zu wirken, wenn man Spaß auf einer Spaß auf einer Beerdigung hat, gibt ja auch das englische Hey, I'm the fun in funeral.
Ja.
I bring the fun in funeral.
So nennen wir, so nennen wir die Folge übrigens.
Ja.
Spaß auf Beerdigung.
Aber darum geht es. Ich meine, natürlich gibt es Beerdigungen, die schlimmer sind, obwohl, nee, das kann man nicht sagen, schlimmer sind als andere, aber nochmal was anderes sind, wenn, keine Ahnung, plötzlich stirbt dein Kind oder überhaupt plötzliche Tode, so, ne? Weil so gemein das klingt, je älter du wirst, desto mehr würde ich vermuten, dass die Leute darauf gefasst sind, dass du irgendwann ablebst. So,
ich glaube, wenn jemand wegstirbt, ist es immer schlimm, aber es gibt natürlich auch, wobei das ist natürlich auch jetzt ganz dünnes Eis, weil man dann immer, du kannst Leid nicht gegeneinander aufwiegen.
Nee, das ist auch
aber
nicht
trotzdem,
gemeint.
Trotzdem glaube ich, dass ein Mensch, der jemanden verliert, der ihnen sehr nahe steht, der auch noch jung ist, Partner oder Kind oder sonst irgendwas, wahrscheinlich deutlich mehr leidet als ich bei meiner Oma, weil ich das, die war sehr krank. Das war auch von ihr eine eigene Entscheidung, so mit aktiver Sterbehilfe, würde ich gerade sagen, nee, das nicht, aber sie hat, ich weiß gar nicht, Patientenverfügung und dann Nahrung verweigert und so. Und die wollte auch nicht mehr und war auch wirklich, wirklich schwer krank. Und es war auch so, dass man gesagt hat, Mensch, ich freue mich nicht, dass sie weg ist, echt nicht. Aber ich freue mich für sie, dass sie keine Schmerzen mehr hat, weil die hat wirklich schlimme Schmerzen. Das war alles scheiße so. Und da war klar, so alles klar, das geht jetzt vorbei. Und ich war auch nicht überrascht. Sie war Ende 80, Anfang so in Richtung 90 schon. Da kommt es nicht so überraschend wie bei jemandem, der natürlich jung ist. So. Leid gegeneinander aufwiegen, immer schwierig. Aber, ne,
das ist auch nicht so gemeint. Das ist
ich verstehe, ich sag's nur. Und natürlich kannst du musst du natürlich auch wieder den Trauernden überlassen, wie sie trauern wollen.
Ja.
Wenn jemand sagt, ich möchte keine Party schmeißen, das ist ja auch nicht gemeint. Wobei, wenn keine Ahnung, wenn wenn mein Freundeskreis meine Beerdigung feiert, dann hoffe ich, dass ihr könnt auch bitte bei einer Party heulen. Mhm. Ihr könnt hier in die Hecke, in die du sonst immer kotzt, in die kannst du ja eine Runde reinflennen. Also, einfach mal, Felina ist draußen und flennt in ihr eigenes Erbrochenes. So, das möchte ich doch über meine eigene Beerdigung hören.
ja, klar. Also bei Beerdigung ist es auch so, oder auch dann die Trauer danach oder davor und währenddessen überhaupt, ist auch so dieses, ja, du trauerst nicht genug oder du zeigst es nicht genug, ne? Dieses, jeder trauert anders und das stimmt, ne? Ja. Es ist so, für manche ist es besser oder einfacher zu ertragen, zu wissen, der ist jetzt an einem guten Ort oder sich das zu sagen. Mhm. Und für andere ist es halt, können nicht loslassen.
Ja, vor allen Dingen, weil du ja auch, wie du schon sagst, so jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse. Ich bin zum Beispiel jemand, der, bei dem es ganz schwierig ist, den zu trösten. Mhm. Ist dir auch schon mal aufgefallen? Mhm. Ich mag nicht angefasst werden. Ich bin kein Mensch, der umarmt werden muss. Es ist eher, ich kann damit auch nicht umgehen dann, sondern es ist eher, ich mache das viel mit mir aus. Und wenn es dann soweit ist, fange ich an, drüber zu reden. Mhm. So, und dann nehme ich mir den Raum und sage, kann sein, dass ich dann jetzt ein bisschen rumheule, weil es geht mir einfach sehr nah. Mhm. Aber ich habe nicht dieses. Also ich meine, ich trage eh nur schwarz, insofern fällt das nicht auf, aber ich habe nicht so dieses, ich brauche dann noch diese Beerdigung und alle, keine Ahnung was zum Beispiel, das catcht mich nicht, ich brauche andere Dinge, die ich auch für mich wahrnehme, aber ich zum Beispiel ein Mensch bin, der sagt, ich kann auch wunderbar traurig auf einer Party sein, wenn du weißt, was ich meine. So, und mit anderen Menschen zusammen, die auch traurig sind, was machen, das verbindet. Ich habe das nach der Beerdigung von meiner Oma gehabt, dass ich sagte, weißt du was, wir machen hier im Haus einfach, wir treffen uns statt Leichenschmaus, weil ich da keinen Bock drauf hatte, sagte ich, wir treffen uns bei mir im Haus, ich besorge alles und wir grillen. Und dann sagten meine Schwester so, mit der Urne in der Hand, wir beerdigen jetzt die verbrannte Oma und danach treffen wir uns zum Grillen. Und ich musste so hart lachen. Ich dachte so, ja, ich weiß, das ist irgendwie makaber, aber das ist ja auch das Gute. Und dann saßen wir hier und haben uns einfach dann Geschichten erzählt von Oma und keine Ahnung was, ne? Und so Familiengeschichten. Und das war cool. Das war cool, das war gut. Das war das, was in dem Moment auch irgendwie, es war okay. Mhm. So, das hat es für den Moment besser gemacht und die Leute, die da waren, fühlten sich einfach auch alle wahrgenommen und hatten das Gefühl, okay, wir nehmen jetzt auch richtig Abschied und wir stehen da nicht an dieser, wie heißt es denn? Da
Grab?
Grab, jedes Mal das Wort, ne? Wir stehen da an diesem Grab und danach gehen wir und keiner weiß mehr, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Und das war cool, zumal wir kurz vorher die Einschulung hier gefeiert hatten von der Tochter meiner Schwester. Und wo ich dachte so, ja, alles Fröhliche hier und alles nicht so Fröhliche auch hier und so, das ist so ein, weißt du, so ein rundes Ding draus machen. Und da dachte ich auch so, ja, Trauer muss nicht immer, wenn man es nicht braucht, muss es nicht immer so schwer sein. Mhm. Also traurig zu sein und einen Todesfall zu haben, ist sowieso an sich per se eine schwere Sache. Ich für mich, und damit spreche ich nur für mich, muss es nicht auch noch beschweren durch so dieses ganze Belastende, was man sich dann antut. Weil ich weiß nicht, ob es etwas Bedrückenderes gibt, als in einer Kapelle zu sitzen. Dann steht da irgendwo der Sarg und dann wird noch gepredigt und du sitzt da und denkst, es ist nicht auszuhalten. Ich finde das so schlimm.
Stelle ich mir auch ganz schlimm vor. Wir haben uns hier versammelt, um alle miteinander traurig zu sein und deprimiert zu sein und so. Das finde ich, vielleicht bin ich deswegen noch nicht auf einer Beerdigung gewesen. Also einmal, weil auch zum Glück noch kein so naher Mensch bei mir gestorben ist, dass ich da hin muss. Aber auch, so, wenn ich überlege, so aus der Familie, ich weiß gar nicht, ob ich auf eine Beerdigung möchte. Weil meine Oma ist da zum Beispiel total sie sagt immer so, ja, wenn ich mal tot bin, ihr braucht nicht zum Grab kommen. Also hier so dieses, was andere Leute machen, jeden Sonntag Grabpflege, nee, das kommt gar nicht in die Frage, gar nicht in Frage, finde ich doof. Mhm. Weil sie mit einem Grab, sie sagt, da liegt doch nichts, da liegen meine Überreste, ich bin doch gar nicht mehr da. Was steht ihr denn da von einem gemeißelten Stein rum und hakt ein bisschen das Unkraut weg? Was soll denn das? So, und,
sehr sympathisch übrigens, die Einstellung. Ja.
Und sie meinte, ich war niemals, ich glaube, nur einmal am Grab meiner Eltern. So, ne? Und es gibt da ein Familiengrab irgendwo. Das ist auch am anderen Ende der Republik. Ne? Da fährt man nicht gerade mal so hin und hakt da. Und da denke ich so, ja, es stimmt, es verstehe ich so, dass man sagt, ich habe da keinen Bezug zu diesem Ort. Dann geht man doch lieber, keine Ahnung, auf die im Park spazieren, in dem man immer mit Oma rumgelaufen ist oder sowas. Ne? Also etwas, was auch wirklich mit den Menschen zu tun hatte. Und meine Mutter meinte dann, ja, aber man braucht ja auch einen Ort zum Trauern. Und das kann meine Oma überhaupt nicht verstehen. Sie kann doch auch hier trauern, wenn ich auf der Couch sitze. Ja, du. Aber es gibt halt Menschen, die brauchen einen Ort, wo sie trauern können, wo sie hingehen können. Die möchten dann oder die müssen dann vor diesem Grab stehen und trauern oder reden oder Unkraut haken halt. Ne?
Weil das ist eine Anlaufstelle.
Genau, ja. Und das ist völlig in Ordnung. Das versteht sie nicht, weil sie es nicht nachempfinden kann. Aber das entbindet mich natürlich auch wiederum, ein bisschen von dem Druck da regelmäßig auftauchen zu müssen, wenn es mal soweit ist. Und meine Mutter wiederum sagt, nö, das wird dann irgendwie ein Friedhof. Um die Ecke sein so und dann kann ich da sie besuchen und dann gehe ich da spazieren. Meine Mutter geht unheimlich gerne Friedhöfen spazieren.
Ich auch, das ist schön.
Ja, und dann, meine Oma hat die möchte auch verbrannt werden, ne? Hat sich auch schon eine Urne so ausgesucht und einen Ort auf dem Friedhof so und da gibt es einfach, das ist doch so ein Tabu, dass man da auch mal normal, ohne vielleicht schon vorher drüber nachdenkt, was will man selbst? Vielleicht sollten wir das mal machen, zu überlegen, was wollen wir? Weil so richtig damit beschäftigt habe ich mich auch noch nicht. Dann hinterher auch nicht so erwarten, es gibt ja Menschen, die erwarten, ich erwarte, dass ihr dann an meinem Grab steht und mich regelmäßig besucht und traurig seid. Das würde ich nicht erwarten.
Also ich erwarte, dass du regelmäßig, wöchentlich,
fast nackt, schon täglich.
Nackt, auf einem Bein. vor meinem Grab stehst und eine Laudatio hältst. Mhm. Lang, sie muss lang sein. Das ist mir wichtig. Und sie muss viele komische Wörter enthalten. Nee, ich habe das Thema lustigerweise mit meiner Schwester ganz stark gehabt nach der Beerdigung auch, weil bei uns ist es genau auch dieses Phänomen, der eine will unbedingt, dass wenn meine Eltern beispielsweise eines Tages sterben, der eine, meine Schwester, sagt, sie möchte unbedingt ein Grab. Mhm. Und ich sage, ich brauche das überhaupt nicht. Weil ich habe zum Beispiel hier, ich habe die Blumen, die ich zur Beerdigung von meiner Oma mitgebracht habe, die sind hier aus dem Garten. Mhm. Die habe ich hier von den Rosen, hier wachsen lauter Rosen, die ich von den Rosenbüschen abgeschnitten und so weiter und so fort. Wenn ich mir die Rosenbüsche angucke, denke ich deutlich mehr an sie, als wenn ich auf diesem Friedhof rumlaufen würde. Ja. Weil der auch gar nichts gibt. So. Mhm. Und meine Schwester sagt, ich will unbedingt einen Anlaufpunkt haben. Wie einigen wir uns? Und ich habe gesagt, wir einigen uns auf beides. Du kriegst einen Anlaufpunkt und ich muss nicht da sein. Solange du nicht willst, dass ich das hake, weil ich das völlig, ich habe da überhaupt gar keinen Zugang zu, ein Grab zu haken. Das gibt mir überhaupt nichts. Und sie sagt, ja, solange es dir nichts ausmacht, dass wir dafür viel Geld hinlegen. Und ich sage, ja, ist mir egal. Also jeder bekommt, was er haben möchte. Und das ist so ein ganz offenes Gespräch. Und wir haben auch vor, also insofern, ja, wir können da gerne mal drüber sprechen, weil ich auch zu Steffi gesagt habe, lass mal hier in Ohlsdorf, das ist ja einer der größten Friedhöfe überhaupt, durch einfach nur mit einer Flasche Sekt quasi gefühlt, so über, also jetzt nicht partymäßig, aber so über einen Friedhof ziehen und gucken, was möchte ich auf keinen Fall. Ja. Weil wir haben so hässliche Gräber gesehen mit so viel Kitsch und Tamtam und so, wo meine Schwester auch fragte, war der Mensch so, der da liegt? So, weiß ich nicht, kenne den ja nicht. Und dann kamen wir auf die Idee zu sagen, lass doch mal spazieren gehen und gucken, was findet man schön und was findet man nicht schön. Für mich ist zum Beispiel vollkommen klar, ich möchte verbrannt werden, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und also es wird eine Urnenbeisetzung und ich möchte auf jeden Fall, egal wo ich versterbe, in Ohlsdorf liegen. Also ich werde in Hamburg liegen, so, und auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Und dann kannst du dir alles mögliche an Ecken aussuchen. Und dann dachte ich auch so, naja, ich bin jetzt irgendwie auch noch nicht so alt eigentlich, dass man schon darüber nachdenkt. Mhm. Andererseits finde ich es so befreiend und auch so, so beruhigend zu sagen, weißt du was, ich kaufe mir einfach in naher Zukunft meine Liegestelle. Ich suche sie mir selber aus und du kannst sie ja auf Ewigkeiten reservieren, kostet halt Geld. Mhm. Aber ich suche mir aus, wo ich liegen möchte. Und dann weiß ich das. Mhm. Ich finde, also für mich ist das, mit der Auseinandersetzung zum Thema Tod, ist das so ein Punkt, wo ich denke, ich möchte wissen, wo ich dann bin. Mhm. Beziehungsweise, wo das, was von mir übrig ist, dann ist. Und auch dann halt mitbestimmen, wie es aussehen wird. Und es muss kein großes Trara sein. Wobei, doch, Doch, du.
Ja, ich muss das große Tara machen, ne?
Ja, ja. Ich möchte eine überlebensgroße Statue von mir, wie ich dir den Mittelfinger zeige. Es ist auch irgendwie so.
Ja.
Keine Ahnung.
Aber kann man eigentlich, wahrscheinlich schon, aber du hattest jetzt mit Bestattung oder Bestattern zu tun, könnten wir in unserem Alter hingehen und sagen, wir möchten unsere Beerdigung planen. Wir möchten genau sagen, was wir wollen, was wir nicht wollen, das festlegen. Und wenn es soweit ist, wenn es plötzlich kommt oder in 30 Jahren oder in 100 Jahren, wird das genau so gemacht, wenn wir es nicht vorher nochmal ändern.
Du kannst alles, habe ich die Bestatterin auch gefragt, sie sagt, ja, man kann alles bis ins kleinste Detail bereits planen, das schriftlich festhalten. Da gibt es so, ich glaube, Patientenverfügung, dann muss es über ein Vermächtnis oder ein Testament oder was auch immer, muss es dann festlegen. Dann musst du halt den aufgerufenen Preis bezahlen, weil die Liegestelle kostet und die ist, glaube ich, immer nur für 20 Jahre, glaube ich, reserviert. Mhm. Und du musst sie dann alle 20 Jahre verlängern lassen.
Das ist richtig teuer, so ein Graben.
Ja, also.
Also für eine Urne vielleicht nicht, aber so ein.
Doch, es kostet Sarkfach? Gleich viel. Das ist nämlich, das ist ganz spannend. Es kostet gleich viel, weil nicht der gleiche Platz gebraucht wird. Weil auf einen Platz, wo ein Sarg hinpasst, passen mehrere Urnen. Mhm. Urnen. Ich spreche das sehr deutlich aus. Aber der Preis ist, weil der Legeplatz belegt ist, du kannst dann ja keinen Sarg mehr hinpacken.
Ja.
Selbst wenn da nur eine Urne ist, kannst du so. Das heißt, das kostet gleich viel. Der Sarg kostet gleich viel, die Bestattungskosten sind gleich hoch. Es macht keinen Unterschied. Das Einzige, was einen großen Unterschied macht, ist, wenn du natürlich einen teuren Sarg haben möchtest, der so einen Schmucksarg, der wirklich sehr schön ist und dann auch noch den Verstorbenen aufgebahrt haben möchtest. Ach doch, ich verstehe das schon. Also du meinst jetzt, dass man so einen teuren Sarg nimmt?
Ja.
Es ist natürlich komisch, dass du sagst, so, wir nehmen jetzt 10.000 Euro, da liegt da einmal drin und dann versenken wir das Ding in der Erde. Ich glaube, das ist so ein Das ist wie, ich komme nicht auf eine Beerdigung, darüber darf man nicht sprechen. Ich glaube, das ist so ein nochmal zeigen, da war viel Liebe im Spiel. Nochmal zeigen, wir haben bis zum Letzten alles gegeben und auch so Respekt und vielleicht auch sowas wie, ich kann nicht mehr mit ihm reden, ich will, dass es jetzt nochmal richtig gut, weißt du, so bisschen Liebe, bisschen Schuld, ich habe keine Ahnung.
Ja,
also ich verstehe, also Menschen, die das machen, ich denke auch immer so, oh Gott. Es gibt ja Särge, die kosten einfach mal 25.000 Euro mit so Goldbeschlägen und so. Und du denkst, krass.
Ja, ich finde das auch. Meine Oma sagt immer, ich möchte einfach nur eine Holzkiste. So,
ist machbar, fast.
Ja, genau. Oder wenn ich noch einen Amazon-Karton in der richtigen Größe rumliegen habe, kommst du da rein. So, ne? Wir reden halt so miteinander, das ist doch völlig in Ordnung. ich denke auch, also ich glaube, ich möchte auch verbrannt werden. Und wie dann? Ich brauche da kein tollen Sarg für. Also finde ich komisch für mich. Aber vielleicht ist das der Geiz an mir selber. Das ist auch möglich. Also du kannst mir gerne einen vergoldeten Sarg kaufen. Da bin ich völlig fein mit.
Brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe sowieso überlegt, vielleicht gieße ich dich in Epoxidharz und stelle dich hier einfach ins Haus.
Ja.
So vorne, so zu Halloween. Dann kriegst du immer so den Jahreszeiten abhängig, so einen lustigen Hut auf oder so Hasenohren oder so. Wenn ich dich ausstopfen lassen könnte, würde ich es tun. Das ist wahnsinnig witzig. Ja.
Kennst du dieses
Entschuldigung, in Epoxid mit einem möglichst dummen Gesichtsausdruck. Mit so einem, dein Scheiß ernst oder was? Du hast mich echt nicht beerdigt. Ich stehe jetzt für den Rest meines Lebens in deinem Kackhaus rum oder was? So.
Ja. Oder kennst du dieses Video, wo der Verstorbene. Oh nein, that's a thing now.
Ich werde darüber viel nachdenken.
Ja, das weiß ich jetzt schon.
Ruf nachher mal bei der Bestatterin an und frag mal nach, ob man eigentlich seine beste Freundin in Epoxidharz gießen lassen kann.
Diese Videos, wo der, ich weiß nicht, war das ein Ire, verstorben ist und dann veranlasst hat, dass wenn er in das Grab heruntergelassen wird, eine Tonaufnahme, die auch bei ihm.
Hello?
Ja, genau. Und dann so klopfen und so, hello? Is someone there? Why is it so, also warum ist es so dunkel hier? Ja. So, das geht minutenlang.
Wo auch alle lachen.
Ja,
ne?
Die gesamte Trauergäste, ne? Alle lachen und kichern und es ist so lustig. Und ich denke, das finde ich lustig. Das ist, wie es wie es einem einfacher gemacht wird nochmal.
Und ich liebe diesen Moment, weil die Leute, die sind wirklich, das ist eine große Trauergemeinde, ja, die da steht, die sind wirklich schwer traurig. Mhm. Und es geht so los und es war scheinbar auch für niemanden angekündigt. Mhm. Und dann so, hallo? Entschuldigung. Und hörst du so, so hallo? Oh, es ist aber, ey, wirklich auch dunkel, eng auch ein bisschen hier. So, und vor allem auch so, oh nein, jetzt stehen sie da oben, oder? Oh nein, es ist mein nerviger Schwager, ist bestimmt gekommen. So, und du hörst quasi so seine Gedanken.
Ja.
Und wie sie da alle stehen und so von so fürchterlich traurig. Und dann der Erste, der sich dann nicht mehr halten kann. Die versuchen ja auch alle nicht zu lachen, yeah, weil ja jeder so denkt, das ist wieder dieses Tabu-Ding. So, mhm, du lachst nicht auf einer Beerdigung. Und alle versuchen nicht zu lachen. Und selbst der Pastor so. Ja, und dann so, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann der Erste so losprustet und dann ist einfach kein Halten, yeah, mehr. Und die sind da und lachen Tränen. Nur ich, yeah, denke so, und darüber werden die sich übrigens unterhalten.
Mhm.
Und darüber werden sie einfach die nächsten Jahre lang, mhm, oder werden sie dran denken und lachen. Und ich so, oh, sowas, oder?
Ja, ja, sowas, genau.
So eine sehr lange, ja, episch lange Tonaufnahme.
Ja, 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 genau.
Das
fände ich super.
Wir arbeiten dran.
Ja.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort für diese wirklich sehr abgefahrene Folge.
Ja.
Wir wollten eigentlich
was anderes
über die Do und Don'ts bei Männern. Wir werden nämlich ständig gefragt, was muss für euch ein Mann haben oder darf er auf keinen Fall haben. Da machen wir die nächste Folge mal mit draus. Mhm. Diese lassen wir jetzt so stehen.
Ja.
Und Es war abgefahren,
ja,
und cool. Und lass mal über dieses, wir überlegen mal, wie wir liegen möchten. Auf jeden Fall. Pompös ist die Antwort.
Ja, pompös.
Auf jeden Fall.
Ein Mausoleum.
Mindestens.
Oder eine
das Taj Mahal.
Ja. Eine Gruft, eine Pyramide.
Und du halt ein Epoxidhaus in meinem Flur. Das wird super. In diesem Sinne, es war uns ein Riesenfest. überlegt doch mal, ob ihr euch auch ein Epoxidhaus gießen lassen wollt. Und vielen Dank, Felina.
Es hat Spaß gemacht,
die,
ja,
Offenheit und, mhm, lauter dumme Gedanken. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Seid bitte nächste Woche wieder mit dabei. Ponyhof im Mittelfinger erscheint immer donnerstags. Und wir wünschen euch jetzt eine tolle Woche, ein tolles Wochenende, einen schönen Abend, guten Morgen und wo auch immer ihr seid, dass es euch gut geht und dass ihr gut zu euch seid. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.